Hier spricht die automatische Anrufbeantworterstimme von Fiete Gastro. Leider können wir den Anruf nicht persönlich entgegennehmen, da Tim wahrscheinlich die Leitung blockiert. Bitte sprechen Sie nach dem Puss.
Hello, this is Andre Agassi speaking, and I just heard the last episode of Fiete Gastro, and I just want to tell you, thanks for bringing the Grafiker joke back. It's still a classic and it brightened up my day. What, Steffi? Schatz?
Andre, tell him it's the Grand Slam of tennis jokes.
Yes. And Sebastian, don't let them bring you down. Keep up the good work. Thanks. Bye.
Moin Leute, Bo hier. Ich habe eine gute Nachricht. Ich komme heute nicht zu spät. Die schlechte ist, ich komme heute gar nicht. Ich muss hier im Studio noch den Mix fertig machen. Dann brauche ich morgen Abgabe. Ja, mit dem Intro müsst ihr irgendwie gucken, aber kriegt ihr schon hin. Sorry, ciao.
Hallo, Simone Lerchenberg hier, Redaktion ZDF, Wetten, dass. Ja, wie Sie wissen, ist ja jetzt übermorgen am 6. November endlich mal wieder Wetten, dass Zeit. Und tolle Gäste am Start, Udo Lindenberg, ABBA treten auf, Joko und Klaas, Halle Berry. Und jetzt dachten wir auch, Herr Melzer, endlich mal Sie einzuladen,
um... Herr Melzer, der Raue, Tim Raue.
Oh, einzuladen, dass Sie das von Ihrem Sofa vielleicht einfach auch mitgucken. Tschüss.
Vielen tollen Gästen.
Hallo, hier spricht... Ach nee, das muss ja eine Überraschung sein. Ich wäre der Gast für Fiete Gastro heute. Und ich schaff's einfach leider nicht. Ich bin krank. Aber es ist kein Corona. Aber... Oh.
Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the end time you... Ich wollte eigentlich Sänger werden. There are people dying.
Ja. Was ist los mit dir?
Ich freue mich, dich zu sehen.
Schwör.
Ich schwör.
Schwör.
Ich schwör aufs Leben meiner Mutter.
Schwören Sie bitte.
Ich sehe hier...
Ich hätte gerne einen Pfefferminztee.
Dein Ernst?
Ja, warum nicht? Okay. Öfter mal was Neues. Ha?
Ich sehe hier gerade, Tim, ein Bild.
Du bist das? Das ist die Bullerei, ja.
Ja, Zimmer mit Aussicht.
Ja.
Das ist ein richtig schönes Foto. Schau mal, mit den Herbstfarben.
Ist total schön.
Wirklich?
Ja. Und den Rahmen haben wir gestaltet. Das ist die Bullerei. Das ist die Fetischmetzgerei.
Das ist so ein bisschen die neue Handschrift auch von euch. Also die zieht sich ja auch in euren anderen Projekten durch. Man erkennt mittlerweile, wenn man woanders ist, da könnte... Melzers Imperium dahinter steckt.
Ja.
Das meine ich jetzt ernst übrigens.
Ja.
Ihr habt eine Handschrift entwickelt.
Wir haben eine Handschrift.
Ja.
Ja. Oft kopiert, selten erreicht.
Ja, das heißt, der einen sagen so, die anderen so. Aber ist das nicht geil? Also es geht ja nicht schon lange nicht mehr nur um das Kulinarische, sondern es geht um das Erlebnis und das Kulinarische. Kann man das so sagen in deiner Welt?
Ja, aber das sage ich ja seit 10 Jahren, dass es nicht immer nur ums Kochen geht, sondern es geht um viele Punkte, die rund um das Kochen sich auch bewegen. Unter anderem Gastrum. So, ich habe ein langes Gespräch hinter mir, gell?
Jetzt und?
Gerade.
Boah, worum ging's?
Um mich.
Hast du mit dir allein gesprochen?
Nee, wirklich.
Tim, jetzt hör mal zu, was ich schon immer sagen wollte. Oh, ja. Also ich habe 5 Themen auf... Nee, das sagst du zu deinem Spiegelbild. Ich habe 5 Themen aufgeschrieben. Wir müssen darüber reden, wie gut du aussiehst. Wir müssen über deinen Erfolg reden. Und wir müssen darüber reden, was du noch alles besser machst. Ah nee, da müssen wir nicht drüber reden, weil das ist ja hervorragend.
Ja, aber oder genau, so ein Gespräch habe ich gerade... Na, es passt. Also ja? 6 Stunden lang, wo es nur um mich ging, im Sinne von Strategie, Ausrichtung etc., Zukunftsplanung. Wie wollen wir aufbauen? Wie wollen wir das Arbeitsleben gestalten etc. pp.
Im Restaurantbereich oder im karrieristischen Bereich des Tim Melzer?
Generell in allen Bereichen. So, und jetzt mag ich gar nicht mehr über mich reden. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du diesmal einen schönen Gast eingeladen hast.
Ja, davon kannst du ausgehen. Davon kannst du
also schöne Gäste hast du immer eingeladen, das weiß ich. Also auch tolle Gäste. Aber heute könnte ich an den Tag legen, dass ich sehr zurückhaltend bin. Weil wirklich, ich rede gerne über mich, aber nicht 6 Stunden am Stück.
Willst du deine Jacke ablegen? Es sieht immer so aus, als wäre man auf dem Sprung. Das ist nett. Jetzt, ja, ich muss jetzt zumindest mal fragen, wie es dir geht. Also dann, wir gut, einigen uns darauf, du redest einfach mit.
Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade so ein bisschen diddelig.
Was ist denn diddelig?
So ein bisschen diddelig. Ich habe nichts gegessen den ganzen Tag. Das ist jetzt, was haben wir denn jetzt? Fast 18 Uhr.
Hättest du gerne was zu essen?
Ich weiß es nicht.
Wollen wir mal was live bestellen?
Ich bin jetzt eigentlich darüber hinaus. So, ich bin jetzt gerade schon in dem Modus, wo ich gesagt habe, eigentlich esse ich gerade zu spät. Kennst du das?
Ja, klar kenne ich das. Ja. Aber machst du sowas wie Intervallfasten?
Nein, also nicht mit Absicht.
Okay,
also
aber was ist denn zu spät? Also vor 18 Uhr ist doch nicht zu spät, oder?
Wenn du den ganzen Tag gar nichts gegessen hast.
Ah, okay.
Finde ich schon. Also jetzt so langsam hätte mal was zwischen die Kiemen geschoben werden müssen und ich habe es vergessen. Und das merke ich gerade. Deshalb freue ich mich jetzt erstmal auf den Tee. Ich will auch gerade keinen Kaffee mehr, aber das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Habe sehr viel Kaffee getrunken. Hier steht auch eine Flasche Wein und Bier, möchte ich auch nicht. Ich möchte jetzt einen Tee.
Du kriegst ja deinen Tee. Ja. Wir könnten aber auch was bestellen, wenn du Lust hast. Hm. Wenn du Lust hast, irgendwas zu essen, können wir auch was bestellen.
Was könnten wir denn bestellen? Ich darf ja nicht essen am Mikrofon, da beschweren die sich ja
immer. Ach Quatsch. Also wir können Pizza bestellen, Sushi bestellen, was anderes.
Sushi hatte ich Freitag.
Indisch?
Einen guten indischen Lieferservice in Hamburg kenne ich nicht.
Naja, könnte man ja googeln.
Ich würde, also generell hätte ich gerne mal irgendwie, wenn wir Hamburger Zuhörer haben, die besten Lieferservice. Habe ich noch nie gesehen. Also so ein,
ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Also bestes Sushi, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also nicht Hänzler. Nein, ich habe jetzt gerade beim Hänzler bestellt und es war sehr gut.
Na, es ist aber auch gut. Ja. Also
es ist nicht Sushi klassisch, es ist Hänzler-Sushi.
Das Gesamtpaket ist aber gut. Also es ist ein tolles Packaging, finde ich. Wie das daherkommt?
Naja, ich sag mal so, im Sinne von Nachhaltigkeit brauchen wir gerade nicht diskutieren. Obwohl man kann es abspülen und nochmal benutzen.
Lass dir mal ziehen.
Ja, mach ich doch.
Das stimmt, aber es ist auch gut.
Ja, ist auch gut. Das war auch wirklich gut. Aber so indisch, italienisch, was ist ein gutes italienisches? Was ist die beste Lieferpizza? Zum Beispiel. Naja, ich finde ja, Pizza und Liefern passt eigentlich nicht. Trotzdem ist es das erfolgreichste Lieferessen.
Na, es gibt ja auch ein paar Pizzerien in Hamburg, bei denen du auch noch tatsächlich bestellen und liefern lassen kannst. Also fernab von den Hello Pizza und Geschichten.
Ja, aber ist nicht der Moment, wo es in Karton gepackt wird, schon der Moment, wo es falsch wird?
Finde ich nicht. Gibt es
geile Pommes zum Liefern, to go?
Sekunde, ich beantworte die erste Frage. Ich finde, es fängt schon mit dem Pizzakarton an. Wenn es dieser typische Pizzakarton ist von früher, weiß mit dem Pizzaofen und der italienischen Flagge, das ist doch schon geil. Das ist doch viel
ist
geiler
optisch, als... Aber die Pizza ist ja trotzdem pappig da drin.
Ja, depends, manchmal nicht.
Depends?
Ja, so hängt, also kommt darauf an.
Ist depends.
Kommt darauf an, du hast doch gesagt, du lernst gerade eine Fremdsprache. Depends. Welches ist das? Welche Fremdsprache lernst du überhaupt?
Ich weiß ja auch nicht gerade. Ich bin auch gerade nicht fit.
Das ist scheiße. Wir haben einen festen Termin. Das ist ja Arbeit, was du hier machst. Da musst du eigentlich ehrlicherweise fit sein.
Ja, das liegt aber daran, dass ich manchmal 2-3 Jobs habe. Und heute hatte ich schon einen ganzen Arbeitstag.
Habe ich mich gefragt, bereitest du dich auf Jobs vor? Und bitte, bevor du mich jetzt auslässt, überleg mal ganz kurz.
Ja, natürlich.
Du hast ja, sagen wir mal, an einem normalen Tag hast du 2 verschiedene Jobs?
Ja, 3, 4.
Okay. So, jetzt nehmen wir mal Podcast. Mhm. Interview, eine Fernsehaufzeichnung im Sinne von sowas wie Krauses Kurzstrecke, also sowas verhältnismäßig Kleines und ein Termin beim Notar. So. Ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du zu all diesen Terminen einfach hingehst und ablieferst.
Das stimmt größtenteils, trotzdem bin ich immer im Thema. Und wenn ich nicht im Thema bin, ist es besonders anstrengend, weil ich mich natürlich in dieses Thema kurz reindenken muss.
Okay, aber
also ich bin immer da. Ich bin auch jetzt da, ich bin nur gerade sehr müde, dass es mir gerade schwerfällt, dir zuzuhören. Also während du eine komplizierte Frage stellst, schalte ich mich mental schon ab.
Ja, das ist aber schlecht.
Heute musst du auf den Punkt sein.
Das ist aber schlecht. Ja, bereitest du dich auf Termine vor?
Gute Frage. So, jetzt bin ich dabei. Ja. Bedingt. Und auf die meisten Termine kann ich mich nicht vorbereiten. Also sowas wie jetzt Kitchen brauche ich mich nicht vorbereiten, weil das Spekulieren ist vorbei. Das macht keinen Sinn mehr. Ich versuche einigermaßen fit zu sein und zu wissen und mich darauf vorzubereiten, dass ich ja weiß, dass die Drehtage sehr, sehr lang sind, teilweise 12 bis 14, 16 Stunden. Und die dauerhaft sozusagen vor der Kamera zu verbringen, ist schon ein ganz schöner Ritt. Also du weißt ja praktisch bei jeder Bewegung, bei jedem Satz, den du sagst, ist die Kamera dabei und nimmt das auf. Und ich bin schon verhältnismäßig authentisch, würde ich sagen, also so in dem, was ich tue. Aber, und es gibt auch in solchen Momenten, Momente, wo ich mich über mich ärgere, weil ich vielleicht nicht mehr ganz da bin. Also wo ich eine gewisse Müdigkeit verspüre. Mhm. Und da versuche ich darauf vorzubereiten. Ansonsten bei allen Sendungen, wo ich zu Gast bin, beschäftige ich mich immer mit den anderen Gästen. Mhm. Also ich weiß, wer zu Gast ist und ich weiß auch, was die tun. Das liegt daran, dass ich denke, hey, wir sind nicht nur Gäste, sondern wir haben keine Zeit wie auf einer Party, wo man sich kennenlernt, sondern man muss relativ schnell ein Verhältnis miteinander haben. Und je mehr Informationen du hast, desto mehr Gesprächsthemen hast du auch, umso mehr Anknüpfpunkte hast du. Und da bereite ich mich zum Beispiel sehr drauf vor. Und ansonsten kannst du dich auf das meiste gar nicht vorbereiten.
Aber wann ist es dir denn zuletzt passiert, dass du mal von einem Auftraggeber oder von wem auch immer ein Feedback bekommen hast oder zugetragen bekommen hast, also der hätte sich ja wirklich mal ein bisschen vorbereiten können oder das war aber eine schlechte Performance aufgrund vielleicht mangelnder Vorbereitung? Gibt es das überhaupt noch?
Ja, mangelnde Vorbereitung ist immer relativ, weil das hat was damit zu tun, von wegen spüre ich das oder muss ich mich auf was vorbereiten, was ich gar nicht bin. Also ich kann zum Beispiel nicht so gut in 2 Minuten auf den Punkt eine Laudatio mit witzigen Wortspielchen bringen, die ich auswendig gelernt habe. Das geht nicht. So, ich würde eher locker, flockig daherladen, spontan, weil ich glaube, das hat viel mehr meinen Sprachduktus als eine auswendig gelernte Rede. Also wer es zum Beispiel sehr, sehr gut kann, Sprache zu seinem eigenen zu machen, ist jemand wie Joko Winterscheid.
Ach ja?
Also finde ich schon. Also ich habe jetzt so die beiden da im Werbespot gesehen.
Im Privaten? Achso. Okay.
Nee, ich habe jetzt die beiden im Werbespot gesehen, Joko und Klar.
Ja.
Und für irgendwas. Und
ja, ich meine nur, ist es, wahrscheinlich ihr Handy.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ich finde es einfach nur gut, wie die das machen. Die machen das sehr souverän, sehr akzentuiert, sehr auf den Punkt und einfach auch so relativ natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Werbung aufsagen, sondern die bleiben so in ihrem Duktus. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich habe denn dieses, oh, ein Klavier, Oma, wir danken dir. Das kann ich nicht. Und vielleicht sollte ich das irgendwann mal lernen. Vielleicht kann man dadurch eben auch ein bisschen weniger Persönlichkeit reingeben und es nicht mehr ganz so erschöpft. Mhm. Aber ich bin immer ein bisschen ich.
Und ist das bisschen ich, was du machst, also würdest du wem auch immer morgens sagen, tschüss, ich gehe jetzt zur Arbeit. Also ist das Arbeit oder würdest du sagen, das, was ich mache, mache ich gerne und es ist halt eine Form von Arbeit, aber fühlt sich nicht so an.
Ja.
Ach Gott, du bist ja wirklich müde. Herrlich. Schön. Das freut mich. Also pass auf. Wir spielen jetzt Wer bin ich? Und du, das kennst du ja, dieses Spiel. Oder bist du schon...
Haben wir einen Vic Damied oder sowas?
Ist es wirklich so schlimm? Kriegst du eine Erkältung?
Ich weiß es nicht. Aber machen wir erstmal weiter.
Ich könnte dir einen Boxer Kripal geben.
Was macht das?
Na, das ist wie Kripostat, nur geiler.
Mhm. Ja, dann nehme ich sowas.
Ich, alter Hypochonder, habe sowas immer dabei. Tatsächlich.
Hast du wirklich, ne?
Ja. Guck mal hier, was da Tabletten drin sind. Guck mal. Da kriegst du einen Boxer Kripal.
Spooky. Und was sind die
anderen? Nimmst du's?
Was ist das? Ist ein Sammels-
das hier ist, wenn ich meine Tage habe, Neuralgien extra.
Wofür braucht man das?
Naja, wenn ich zicke.
Ja?
Ja, klar.
Okay, Was macht das?
Das nehme ich ehrlicherweise immer kurz, bevor ich dich treffe.
Das macht dich glücklich?
Das beruhigt mich.
Okay.
Das hier ist...
Ist das alles legal oder ist das auch verschreibungspflichtig?
Tim, also so gut müsstest du mich mittlerweile kennen. Ich habe mit Drogen so gar nichts am
Hut. Nein, Drogen nicht, aber das sind ja auch Medikamente.
Ach so, nee, die sind alle, das ist okay. Alles 600er und 400er. Und das hier ist Diclofenac.
Wofür ist das?
Wenn du Rückenschmerzen zum Beispiel hast. Mhm. Ja. Also willst du das Boxer-Kripal?
Ja, ich nehme mal alles in der Mischung.
Nee, das machen wir nicht.
Machen wir das nicht? Warum?
Hä, erinnerst du dich? Die Folge mit Pierre Krause?
Dann gib mir das.
So,
das ist jetzt was?
Das ist jetzt Boxer-Kripal.
Ja, ich vertraue dir jetzt, ne?
Ja, natürlich.
Ich habe schon mal jemanden vertraut.
Das nimmt man, und dann?
Naja.
Ach so, das waren die blauen Tabletten. Du, weißt du, wer mir erzählt hat, der von dem gleichen Mann die gleichen Tabletten bekommen hat und den es auch so weggeschossen hat? Der Jürgen Pichler.
Ist das so?
Ja. Und der sagte, und ich habe nur erzählt, ich weiß genau, wovon du redest, weil die hat Tim auch mal bekommen. Die kleinen blauen Tabletten, und es sind nicht die, an die jetzt jeder denkt, sondern tatsächlich irgendwelche Art von Schmerztabletten. Und der Pichler hat erzählt, es hat ihn so weggeschossen, er kann sich an nichts mehr erinnern. Konnte kaum noch stehen. Auch mit Alkohol gemixt.
Krass.
Ja.
Das sollte man nicht machen, scheinbar.
Und geht's dir schon besser?
Ja.
So, pass auf.
Richtig gut.
Unser heutiger Gast, was ist jetzt hier los? Sekunde, jetzt ist hier alles weg, Tim. Aber hier, das ist aber schlechte Vorbereitung. Sekunde, wir machen keine Werbung an der Stelle. So, da ist wieder. Unser heutiger Gast hat...
Schrei nicht so, ich hab Kopfhörer auf.
Unser heutiger Gast, lieber Tim, hat das große Latinum. Oder dein heutiger Gast, das ist ja im Prinzip, dreht sich das ja auch. Er war Messdiener. also der Gast.
Oh, Messdiener, Messdiener, das ist ein bestimmter Comedian. Alle Comedians waren übrigens Messdiener.
Ist das so?
Weiß ich nicht, habe ich mal gehört. Also irgendwie glaube ich, also irgendwie scheint das eng miteinander verbunden zu sein, aber das generell das Messdiener-Dasein in der Kindheit oftmals eine komödiantische Arbeitsweise hervorruft.
Ich glaube, ich würde es genauso unterschreiben.
Also das ist
diese Definition.
Weißt du so, dass da irgendwas passiert.
Weil dieses ganze Ding Kirche ist ja teilweise an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Teilweise. Mhm. Ich komme selbst aus dem katholischen Haushalt und kenne den ganzen Kram. Aber es ist wirklich, da werden viele Streiche gemacht. Und man hat ja auch ein Publikum.
Ja. Ne? Also an Lächerlichkeit, ich mag den Begriff nicht, weil immer so, wenn Menschen an was glauben, muss man sich da nicht in einer...
Ja, da meine ich...
Die Institution Kirche hat bestimmte Parameter, die es manchmal doch etwas seltsam daherkommt
lassen. Das ist viel besser.
Weißt du, was
ist, ja, ist viel, du solltest mir mal Moderation schreiben.
Weil der Glaube an und für sich, den darf man ja nicht in Frage stellen, sondern maximal die bestimmten Ausübungen der Struktur.
Ja, ich habe es aber auch nicht so abwertend gemeint.
Du, gut, kann man aber so. Und ich bin nicht mehr in der Kirche.
Bist du ausgetreten?
Nee, war nie drin.
Ach, interessant.
Also ich war beim Konfirmationsunterricht, aber nur damit.
Wegen der Geschenke?
Nee, einfach nur, weil da waren ja alle meine Freunde, also bin ich mit hingegangen.
Ah, okay.
Ja.
Also dein heutiger...
Ich glaub, Kolmong hieß er. Hieß er Kolmong?
Wer? Der Pfarrer?
Der den Konfirmationsunterricht
geleitet hat?
Geleitet.
Kolmong?
Ich glaube, der hieß Kolmong.
Meinst du, das ist doch lustig. Denkst du manchmal darüber nach, dass viele, viele Menschen, mit denen du schon mal Kontakt hattest, mit denen du aber heute keinen Kontakt mehr hast, alle dein Leben verfolgen, weil sie ja wissen, dass sie mal mit dir Kontakt halten und auf einmal bist du der Tim Melzer?
War das eine Frage?
Ja klar, das erkennt man daran, dass ich ein bisschen nach oben gehe. Also ich spreche das Fragezeichen.
Ja, aber
du stehst ja wirklich heute neben dir.
Worauf bezog sich die Frage? Also ob ich da manchmal dran denke?
Ja, ich versuche heute so ein bisschen deine Gedankengänge mal zu lernen. Ja,
nein, denke ich nicht drüber.
Gut, siehst du, gute Frage, gute Antwort. Dein heutiger Gast hatte mal ein Date und als es zur Sache kam, er war wohl etwas angetrunken, hat er einen fahren lassen.
Das Niveau betreten wir heute, okay.
Ja, aber kann ja mal passieren, theoretisch.
Wollte ich gerade sagen. Also,
oder? Aber es ist unangenehm.
Also beim Machen.
Offensichtlich kurz davor. Also vielleicht so, keine Ahnung, so beim aufs Bett fallen lassen oder so.
Ja, das kann ja mal passieren.
Ja, aber es ist trotzdem unangenehm, oder?
Weiß ich nicht. Unangenehm, also ich irgendwie bin ich heute nicht so drauf, dass ich jetzt gerade das voll aufgreife. Es ist eigentlich verbale Elfmeter für alles. Ich habe jetzt sehr viele Bilder im Kopf.
Was soll ich jetzt machen?
Ich mag sie einfach nur nicht verbalisieren.
Mach doch, wir können doch im Prinzip alles schneiden. Dein Gast von heute hat 15 Jahre lang Klavier gespielt.
Ah, dann weiß ich.
Ja?
Dann weiß ich.
Kennst du einen Comedian, der Klavier spielt?
Nee, aber ja, ich weiß.
Mach weiter. Okay, bin ich mal gespannt. Er kann sehr gut rückwärts lesen.
Ja, habe ich. Du kannst rückwärts sprechen, ne?
Ich kann ja, ist das gleiche im Prinzip. Rückwärts sprechen, rückwärts lesen, oder? Ich kann rückwärts sprechen, sehr gut übrigens. Mit Red Slam. Ist rückwärts gelesen, Tim Melzer. Der Gast von heute mag keinen Koriander und ist fest davon überzeugt, dass, wenn er eine Banane isst, er Migräne bekommt. Von Sprite übrigens auch.
Das ist mir neu, aber mach weiter.
Knoblauch und weiße Zwiebeln schlagen ihm direkt auf den Magen. Und er trinkt nur laktosefreie Milch.
Das zieht sich auch mal in Erkenntnis.
Aber ist ganz gut heute, ne? Ein guter Mix. Beruflich ist er eher der Typ für die erste Reihe. Abseits seines Berufes ist er aber eher schüchtern.
Bist du das?
Ich bin schüchtern, abseits meines Berufes.
Bist definitiv. Du der Gast heute?
Der, wollen wir nicht erst, wieso ich?
Messdiener?
Hä?
Totale Mimose.
Hä? Wieso? Wo kommt Mimose?
Ja, ein bisschen Pupserei.
Sehr witzig. Wegen
laktosefreier Milch und Zwiebeln und Knoblauch. Du, also dir würde ich so. Bist du mein Gast heute? Bist du mein Gast heute?
Ja, weiß ich nicht.
Bist du mein Gast heute?
Oder sagen wir, der heutige Gast ist krank, sagen wir mal so. Hätt ihr aber auch auf, mir fällt gerade auf, dass ihr habt hier kein drittes Mikrofon.
Wenn Tim das fällt mir jetzt auch
ein bisschen
auf.
Ordentlicher aufgepasst hätte, liebe Regie. Ja, unser heutiger Gast, lieber Tim, ist krank.
Im Kopf oder generell krank?
Also ist eine sie und ich glaube nicht, dass sie krank in der Birne ist. Sie ist richtig krank.
Aber du bist auch, also bist du mein Gast heute?
Ja.
Du bist mein Gast?
Ja.
Oh Gott, oh Gott.
Ist das nicht schön?
Weiß ich noch nicht. Wer wäre denn Gast gewesen?
Nee, das sage ich nicht, weil sie kommt noch.
Aha.
Sie kommt noch.
Aber können Frauen Messdiener sein?
Ja, aber lustigerweise...
Was? Ich dachte, Messdiener ist katholische Kirche.
Genau.
Dürfen Frauen Messdiener sein?
In der katholischen Kirche dürfen keine Frauen Priesterin sein. Ah. Aber Messdienerinnen, das geht.
Das
also
geht.
Ministranten ist das richtige Wort übrigens für Messdiener. Das kirchliche Wort.
Ist das sicher?
Ministrant.
Oder redest du jetzt?
Nein, nein. Ich war ja selber Ministrant. Also ich
ja, aber du bist kein Mädchen.
Das ist
waren
richtig.
Da Mädchen? Na,
nein, nur weil unser Pfarrer Stinder, Gott habe ihn selig, ja, wollte partout keine Mädchen als Messdiener. Wirklich, es war ein Riesenthema.
Das kommt ja relativ häufig vor bei den
Kriegen. Da kam auch der ein oder andere Klassiker auch vor, tatsächlich.
Gott, oh Gott.
So, pass auf.
Du bist wirklich mein Gast.
Ja.
Aha.
Ich habe sowieso gedacht.
Ja, spannend.
An der Stelle könnte Lukas mal so nette Musik unterspielen. Wir könnten sowas, okay. Ich finde, wir könnten auch mal sowas ein bisschen machen wie Richard David Brecht und Markus Lanz zum Beispiel.
Ja.
Wir machen es uns heute richtig gemütlich, wir trinken einen Tee, du legst die Beine hoch, lässt einfach mal auf dich wirken.
Ja.
Fragst mich, was du schon immer mal fragen wolltest. Und wer weiß, am Ende des Tages,
Tim. Also, liebe Leute, herzlich willkommen zu...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Fiete Gastro, haben wir bereits gesagt. Heute begrüße ich Sie an den Lautsprechern der Nation mit einem ganz besonderen Gast. Ein wandelndes Unikum, ein wandelndes Rätsel, ein Mann voller Tiefgang mit einem brillanten Humor, einem Wortwitz, der seinesgleichen sucht, mit einem Intellekt, mit dem er sehr dezent umgeht, einer Persönlichkeit, einem sportlichen Wesen, einem was auch immer, einem kulinarischen Sachverstand, der an Schärfe durch nichts überbringen, wie ist das,
überbieten
kann, ist, herzlich willkommen, Sebastian Merget.
Ja, ganz herzlichen Dank. So viel dazu.
Die ganze Nation,
reden.
Seit Jahren, um genau zu sein, seit 2 Jahren, fragen sich alle, wer ist dieser Sebastian Merget? Was macht diesen Sebastian Merget aus? Wie alt ist er? Was bewegt ihn? Was berührt ihn? Was sind seine Fähigkeiten? Wo will er hin? Wo sieht er sich in 5 Jahren? Und all diese Fragen, die werden wir heute, denen werden wir heute auf den Grund gehen. Und deshalb beginne ich gleich mit einer Frage. Hallo Sebastian.
Hallo Tim.
Wer bist du?
Mein Name ist korrekterweise Sebastian E. Merget. Ich bin von Beruf Moderator und männlich.
Wofür steht das E?
Emanuel.
Emanuel.
Ja.
Wenn man so einen Namen trägt wie ein Pornodarsteller, Sebastian Emanuel Merget.
Sebastian Emanuel Merget. Ja,
ist doch so, ne?
Ja,
also du bräuchtest keinen Künstlernamen, du könntest bei YouPorn direkt deine eigene Section haben bei Sebastian Emanuel.
Finde ich gar nicht
Merget.
Schlecht. Ja, ich
was bedeutet schlecht. Merget auf Deutsch?
Merget kommt aus dem, ich glaube, irgendwo aus dem Osten. Also, welches Land ist, gehört zu Bukarest?
Ist das jetzt ernsthaft eine Frage?
Ja, ist
eine
ernsthafte Frage.
Okay, dann lass mich bitte die Fragen stellen und du antwortest auf den Punkt.
Okay.
Wenn wir eine kleine Zeitreise machen, wie alt bist du jetzt?
42.
42.
Ja.
Wir reisen, ich sag mal, 24 Jahre zurück.
Ja.
Der 18-jährige Sebastian Merget, der frisch von der, hast du Abitur?
Mhm.
Der frisch von der Schule ist, wahrscheinlich auch gehänselt worden ist, drangsaliert, ein bisschen gemobbt worden ist aufgrund natürlich seiner Körpergröße. Und das Wort Körpergröße an der Stelle ist schon ein falsches Wort. Der in die freie Welt hinausgegangen ist. Ja? Was waren seine Träume?
Also, pass mal auf, Tim. Ich beantworte dir jetzt sofort diese Frage. Aber das soll jetzt hier natürlich nicht ein Podcast heute werden, der sich nur um mich dreht. Ne? Also, das will ich schon mal festhalten.
Sondern?
Ich habe ihn natürlich vorbereitet.
Mhm.
Und ich bin ja nicht blöd. Der Gast hat mir schon vor 2 Tagen abgesagt. Das heißt, es wird auf alle Fälle auch kulinarisch werden und auch interessant für unsere Hörer. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn du mir ein bisschen mehr das Wort schenkst heute und beantworte dir gerne
nicht
jede Frage.
Nicht nur das Wort, auch das Gehör.
Als ich 18 war und mein Abitur 1999 gemacht habe, krass, in Kelkheim am Taunus, hieß es, der Junge muss in die Werbung und das habe ich gemacht.
Mhm.
Dann bin ich tatsächlich nach der Texterschule in eine Werbeagentur gegangen und bin dann 14 Jahre lang Werbetexter gewesen.
Es gibt eine Texterschule. Was lernt man da?
Texten und Kampagnen entwickeln und wie ein TVC, also ein Fernsehwerbung funktioniert, wie Radiospots funktionieren. Damals gab es ja noch kein Internet, also nicht so wirklich. Das hat gerade angefangen. Dementsprechend hast du ehrlicherweise von der Pike auf gelernt, wie du kreative Gedanken entwickelst und diese dann so
akzentuiert.
Danke, auf den Punkt bringst, um die Marke, die du betreust, zu verkaufen.
Ja, aber wie funktioniert, angenommen, wir machen jetzt Lebensmittelwerbung. Und jetzt sage ich dir, nimm mal meine Franzbrötchencreme.
Ja.
So, jetzt musst du die texten. Wie geht man davor?
Also, was sich schon immer empfohlen hat, und das kann ich auch nur bis heute bestätigen, du musst das Produkt kennenlernen. Also wirklich, so absurd das ist, die besten und meisten Ideen liegen tatsächlich im Produkt drin. Also das heißt, du nimmst dir diese Franzbrötchencreme, die ist ja dann offensichtlich in irgendeinem Behältnis drin, hat höchstwahrscheinlich einen Aufkleber, eine Banderole drumherum, aber vor allem schmeckt sie. So. Und dann nimmst du dir dieses Ding. Hast du Was Frauen Wollen gesehen mit Mel Gibson?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Ah, okay, weil da wird's eigentlich sehr gut erklärt, wie genau sowas funktioniert. So, und dann würde ich diese Franz-Creme nehmen und würde sie, und ich glaube, das ist ähnlich, wie du das bei Kitchener machst, ich würde mir mit den Fingern eine riesen Portion rausnehmen und würde mir die Konsistenz angucken, würde sie schmecken, würde überlegen, an was mich das erinnert, würde darüber nachdenken, was das für eine Welt für mich eröffnet und würde dann diese Worte, die in meinem Kopf gerade aufgehen, runterschreiben und würde versuchen, die Welt, die sich gerade in mir aufmacht, zu erblicken und zu visualisieren. Zum Beispiel. Also wirklich Produkt nehmen, kennenlernen, erfühlen, erschmecken, ersehen. Das ist die eine Sache. Dann gab es immer, heute darf man es wahrscheinlich nicht mehr sagen, den sogenannten Hausfrauentest. Also man ist mit den Ideen und seinen Gedanken durch die Agentur gelaufen und hat die Leute, die vermeintlich nicht so kreativ waren, aber in anderen Sachen gut waren, die IT-Leute, die Empfangsmenschen, den Hausmeister, was weiß ich, die Gedanken, die man sich dazu gemacht hat, den Claim, also den Werbespruch, Franz Brötchencreme mit einem Strich ins Geschmack. Universum, was weiß ich, hat die Leute testen lassen, wie sie das finden. Also das war so der sogenannte Hausfrauentest. Und so bin ich immer an die Sachen rangegangen, tatsächlich. Also ich kann mich auch dran erinnern, ich habe sehr lange für Lucky Strike getextet. Wirklich damals auf dieser Kampagne, die ganz Deutschland toll fand. Also einfach eine Zigarettenpackung auf dem Plakat, wo immer irgendwelche Sprüche standen, die sich gerade irgendwie auf tagesaktuelles Geschehen oder auf zeitgenössisches bezogen haben. Du weißt, was ich meine? Die Sonst-Nichts-Kampagne. Du hast zum Beispiel, schwarzer Hintergrund war das immer, das Lucky Strike Package war abgebildet und das war meinetwegen verfremdet. An Halloween wie so ein Geist verkleidet. Die Überschrift war einfach Buh. Oder eine Lucky Strike hinter ganz...
Für Buh kriegt man Geld.
Eine Lucky Ernsthaft? Strike hinter... Der Hintergrund waren meinetwegen sehr, sehr viele Landesflaggen und die Überschrift war Lucky Strike mit Migrationshintergrund. So Geschichten. Also das war eine klassische Lucky Strike-Kampagne. Und da hat man sich tatsächlich, weiß ich noch, habe ich mir eine Zigarettenpackung genommen und habe mir die so angeguckt und habe die aufgemacht und dann sah die im Profil aus wie so eine Eins. Ne?
Ja.
Und dann war die Headline, steht wie eine Eins. Und das war's. Und da bist du aus dem Produkt gekommen. Also das ist sowieso immer das, worauf du so ein bisschen achtest.
Und
aus dem Produkt
das ist durch einen Hausfrauentest durchgegangen.
Bei Lucky Strike.
Und der Kunde, selber auch noch.
Ja, Lucky Strike, weißt du ja, British American Tobacco, die machten ja noch Marktforschung.
Mhm. Ja. Also. Was ist so ein Werbespruch von dir, den man kennen kann? Wow.
Ja, muss ich wirklich überlegen, weil ich
Wie viele Jahre war's?
Naja, ich habe auf großen Marken gearbeitet, Audi, Ikea und Co. Und das sind ja Claims, die eigentlich für die Ewigkeit waren. Also, ja,
welche denn?
Naja, ab Vorsprung durch Technik ist Audi.
Von dir?
Nein.
Ach so.
Da konnte man keinen Spruch kreieren, der für die Ewigkeit bleibt. Also wenn ich dir jetzt irgendeine Überschrift sage, die ich für Kia Motors für irgendeinen Lastwagen kreiert habe, der perfekte Mitarbeiter schluckt nicht so viel und kostet wenig, ist das vielleicht eine starke Headline, aber nichts, was durch die Welt gegangen ist als ein Markenclaim.
Also warst du eher so durchschnittlich als Texter?
Na, ich würde schon sagen, dass ich im Headline-Business schon Champions League war. Aha. Wirklich, weil ich bin ja gut in einem Schlagwort oder in der Zeile. Aber ich war mit Sicherheit nicht der beste Werber auf diesem Planeten, sonst hätte ich das ja noch weitergemacht.
Also Mittelmaß.
Am Ende des Tages war ich natürlich oberes Mittelmaß.
Gibt es nicht eine einzige Partner? Wie lange warst du da?
14 Jahre.
14 Jahre. Ja. 14 Jahre. Die Top 3 deiner Werbedinger, wo ich sage, boah, geil, das hat mein Freund Sebastian gemacht. Ich kenne zum Beispiel denjenigen, der den Telekom-Klingelton erfunden hat. Genau.
Ach ja?
Ja. Und das finde ich richtig geil.
Ja, das finde ich auch geil.
Das finde ich geil. Ich finde es auch geil, dass es ein Beruf ist.
Ja.
Das fand ich schon super schräg.
Ja.
Und ich kenne den, wie gesagt, das finde ich geil, dass ich den kenne, der den Telekom-Klingelton.
Stimmt das wirklich oder sagt er das nur?
Naja, deshalb sage ich den Namen jetzt nicht ganz, nicht, dass ich mich in die Netze setze, aber
genau das,
ich gehe davon aus, dass es stimmt.
Weil genau das, also...
oder was ich weiß, ich kenne auch denjenigen, der den Mentos-Song gefunden hat, geschrieben hat.
Mentos, Fresh in
the Gut, ja, den kenne ich zum
Beispiel. Ja, sowas ist natürlich geil.
Das aber so, wo ist dein Mentos-Song?
Mein Mentos-Song
oder wo ist dein, wohnst du schon oder lebst du noch, oder wie das heißt? Lebst du schon oder wohnst du
noch? Oder lebst du schon? So.
Ja. Wo ist dein?
Mein Mentos-Song ist eine Kampagne für die Initiative Vermisste Kinder. Deutschland findet euch auf Facebook. Das war in dem Team, in dem ich war, mit drei Jungs zusammen, war das die erste Kampagne auf Facebook, für Facebook, die weltweiten Erfolg hatte. Und wir haben damit, glaube ich, 7 oder 8 Löwen in Cannes gewonnen. Das ist zu vergleichen mit dem Film Oscar. Also besser geht's wirklich nicht. Und das war eine Kampagne, die darauf abzielte, vermisste Kinder zu suchen und auch zu finden. Was uns auch teilweise durch diese Kampagne sind vermisste Kinder
gefunden. Du weißt gerade, dass es ein Totschlagargument ist, ne? Also jetzt kann ich ja gar nichts sagen, weil ich Facebook vor wie vielen Jahren kenne ich nicht. Gut. Also das heißt, da habe ich auch nichts.
Aber es ist die Frage, also die Antwort auf deine Frage. Ansonsten, glaube ich, muss ich dich wirklich enttäuschen.
Also sowas wie sei doch nicht eine Diva oder irgendwie sowas.
Wie sei doch nicht eine Diva.
Ist das nicht bei Snickers?
Ach so, nee, das ist du bist nicht du, wenn du Hunger hast.
Ja, oder so.
Ja. So, nee, also müsste ich jetzt wirklich nochmal nachdenken, weil es ja auch schon etwas länger her
14
ist.
14 Jahre.
Ja, 14 Jahre. Naja, also vielleicht kann ich anders reinkommen. Es ist ja in vielen Bereichen, Sekunde, jemand, der Musiker oder Musikerin ist oder Sänger oder Sängerin ist, dem oder der gelingt es ja auch nicht, einen Nummer-1-Hit zu machen. Also es ist ja natürlich nicht das Einfachste auf der Welt, so etwas hinzubekommen. Und dann bin ich wahrscheinlich doch dann nur Mittelmaß.
Oder gibt es sowas, wofür du dich heute schämst?
Ja.
Also, weil ganz ehrlich, ja, du hast einen Post, oder es gab den Flachwitz, wo ich auch
echt... Hab ich da viele Komplimente für bekommen, aber auch viel Gegenwind.
Ja, aber auch zu Recht. Nein. Wo du, so manche Dinge kann man mal so spontan im Moment sagen, man muss das Ganze nicht noch verschriftlichen. Also als du da den Grafwitz gemacht hast, dachte ich schon, oh Sebastian, krieg dich in den Griff. Du bist jetzt, du bist echt ein alter Mann. Weil ein gesprochener Witz und ein geschriebener Witz sind zwei himmelweite Paar Unterschiede. Ist ein himmelweites Paar Unterschiede. Wie heißen das?
Ist ein himmelweiter Unterschied. Oder sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja,
oder
du kannst natürlich auch beides miteinander verbinden.
Genau. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die einen himmelweiten Unterschied haben.
Ja, aber
da dachte ich so,
wie uncool wäre das denn, wenn ich ihn nicht gebracht hätte, nur weil es irgendwie... Du hast
ihn wiederholt.
Ja, eben.
Aber wenn man einmal einen schlechten Witz bringt, dann muss man ihn nicht wiederholen.
Moment, Sekunde. Nur du hast diesen Witz ja mitbekommen. Für diejenigen... Ah nee, die haben ihn ja auch schon gehört und dann nochmal gelesen. Okay. Richtig. Ja gut, aber ich stehe dazu und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das Feedback im Instagram-Feed darauf war überdurchschnittlich positiv. Nur die Abstimmung war negativ. Aber ansonsten...
Ja, was lässt dich das lernen?
Komm, also so schlimm war der jetzt auch nicht. Also wirklich, ich finde, da gibt es wirklich schlimmere Witze. Aber du wolltest ja eigentlich wissen, ob ich so einen richtigen Fauxpas in der Werbung mache. Ja, hatte ich. Ja,
welchen?
Also das war wirklich schlimm und ich frage mich auch, wie das passieren konnte. Wir haben eine Kampagne gemacht für Edding. Mhm. War das Edding? Nee, für Durex Gleitgel. So, Durex.
Durex sind Batterien.
Nee, das ist Duracell.
Ah, okay.
Ja. Durex ist Ficken wie die Hasen und Duracell, jetzt kriege ich wieder Ärger. Und Duracell ist der Hase, der aus der Werbung immer weiter.
Ja, okay. Ich finde jetzt Durex und Edding relativ weit auseinander.
Nicht
okay.
Edding, ja.
Ja.
So. Und wir haben tatsächlich einen Film gedreht auf einer Bowlingbahn. Und es ging also darum, das kann man gar nicht erzählen. Es wurde eine Silhouette einer Frau, einer Person, hätte auch Mann sein können, die wurde auf die Bowlingkugeln geklebt und war an den jeweiligen Öffnungen des Menschen aufgeklebt auf die Öffnungen der Kugel. So, dass du also mit deinen Fingern rein bist und quasi diese Öffnungen getroffen hast.
Wow.
Ja, wirklich wow. Und daneben war ein Aufkleber Durex. Irgendwie, ich weiß den Spruch wirklich nicht mehr, aber sinngemäß irgendwie, dass es besser reingeht oder so. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich frage, A, wie das generell passieren konnte, B, wie das der Kunde freigegeben hat. Also der Kunde hat das ja freigegeben. Das ist ja auch wirklich veröffentlicht worden. Das war eine sogenannte Goldidee, also Ideen, nur um sie zu machen, um bei internationalen Werbefestivals Preise abzugreifen. Und das muss ich wirklich sagen, das geht mir auch bis heute nicht in die Birne, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Also das ist etwas.
Hat der einen einzigen Preis dafür gekriegt?
Nee, natürlich nicht.
Oh, Gott sei Dank.
Keinen einzigen Preis.
Gott sei Dank.
Keinen einzigen Preis. Aber da, also das war sowas zum Beispiel.
So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, nachzufragen, was du sonst noch so gemacht hast im Leben. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Jetzt,
aber das macht überhaupt nichts, weil ich habe ja jede Menge vorbereitet.
Und also kommt jetzt wirklich kein Gast?
Nein, und das ist ja auch nicht schlecht. Wir hatten das ja schon mal und ich habe
mir... Und du bist jetzt wirklich mein Gast?
Nee, wir machen heute einen Podcast zusammen vis-à-vis. Ich bin nicht der Gast, ich gehöre zu diesem Podcast so wie du.
Also können wir jetzt wie über Dinge reden, die mich wirklich interessieren, nämlich mich.
Ja. Ja, natürlich.
Ja, gut.
Guck mal, die Tablette
bleibt. Danke, ich hatte schon den Eindruck.
Also,
die wirkt wirklich.
Und dann, ja, und das ist auch gut. Und die Leute würden ja sonst noch abschalten. Also pass auf, Tim. Es gibt viele Dinge, die wir heute bereden können, weil ich finde, wir können heute auch einfach mal ein bisschen abarbeiten. Also Ablage machen. E-Mails vorlesen, die wir bekommen haben, Fragen beantworten, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Oh, das haben wir doch gegendert.
Ich habe damit kein Problem.
Nee, keiner hat damit ein
Problem. Oh, wir haben neulich eine lange Diskussion geführt im Freundeskreis.
Wir? Ach so, ja.
Im Freundeskreis. Ja, es ist ja, die letzten Monate haben uns ja alle vor Herausforderungen gestellt und insbesondere auch in Freundeskreisen ist man ja nicht mehr einer Meinung ausschließlich über bestimmte Dinge, Vorgänge, die so passiert sind. Und wir hatten eine heißblütige Diskussion über das Gendern der Sprache. Wo ich glaube, eine einigermaßen intelligente Haltung hatte.
Ich habe nur zugehört, wenn es so aufgefallen ist.
Ja, ist mir aufgefallen. Da dachte ich erst so rückgratlose.
Nee.
Irgendwie, weil die anderen waren ja echt, die waren ganz schön auf Krawall gebürstet, ne? Also dazu muss ich sagen, meine Position war, dass ich Sprachgendern in Ordnung finde, wenn man nicht für Verfehlungen sofort gelyncht wird. Also sprich, dass Sprache sich entwickeln darf und dass es eigentlich einen Menschen wie mir, der jetzt 50 Jahre alt ist, gar nicht mehr zu Gesichte steht, überhaupt darüber zu urteilen, sondern dass das eine Situation der nächsten Generation ist. Und wenn die sich dafür entscheidet, das machen zu wollen, dann soll sie das verdammt nochmal machen. Und dass es für uns alten Säcke sozusagen einen Umbruch bedeutet und dass wir Schwierigkeiten damit haben, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Deshalb sollte da jetzt auch nicht zu sehr drüber gebürstet werden. Das waren aber andere am Tisch ganz anders. Da wurde aber ordentlich, rumkrakeelt, fand ich.
Dennoch muss ich sagen, hat mich eigentlich beeindruckt,
wie gut ich diese Diskussion geführt habe.
Wie ihr diskutiert habt.
Ja, Freunde.
Eben, und das ist ja wichtig. Also das traut sich ja auch nicht jeder, gerade unter Freunden, kontroverse Meinungen zu diskutieren und auch in der Art und Weise und sich trotzdem noch dabei und auch danach in die Augen gucken zu können. Und das muss ich sagen, das fand ich eigentlich das Schönste daran, zu beobachten, wie zwei sehr gute Freunde völlig unterschiedlicher Meinung sind. Und da geht es jetzt nicht, völlig unterschiedlicher Meinung sind und aber trotzdem eigentlich auf Augenhöhe diskutieren.
Es wurde laut zwischendurch, es wurde, ich will nicht sagen beleidigend, aber es wurde auch ein bisschen harscher zwischendurch mal. Aber schlussendlich haben wir die Eier gehabt, uns zuzuhören und auch der jeweiligen Argumentation ein bisschen Gehör zu geben, um auch zu sagen, ja, stimmt, habe ich so nicht betrachtet. Gibt noch andere Wege. Ja. Es waren ja auch nicht nur zwei Leute beteiligt, sondern mehrere.
Nein, also unterm Strich, nein. Also, und dementsprechend gibt es heute auch viele, viele E-Mails, die wir heute mal an der einen oder anderen Stelle thematisieren können, um auch Fragen zu beantworten, damit du dir auch mal die Zeit nehmen kannst, die Leute in dich haben oder vertrauen in diese Zeit, dass du sie dir nimmst, um echte Fragen zu beantworten. Schau mal, wir haben einen dreiseitigen handgeschriebenen Brief geschickt bekommen, den ich auch gerne nachher nochmal vorlesen möchte. Und
den ganzen Brief.
Naja, nicht alles. Und dann haben wir, Tim, schau mal hier. Dann haben wir unsere Fietes gefragt, habt ihr Fragen an Tim? Habt ihr Fragen an Tim und Sebastian? Und habt ihr Fragen an Sebastian? Das heißt, auch da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und unsere Produktion hat sich heute die Mühe gemacht und hat hier Fragen aufgeschrieben.
Sehr geil.
Da musst du einfach nur reingreifen, eine Frage ziehen und sie beantworten. Also, es ist alles sehr kulinarisch, es ist alles sehr persönlich und es ist alles richtig, richtig toll. Also wir sind heute, hörst du Precht und Lanz?
Nein.
Kann ich dir nur empfehlen.
Ich weiß nicht mal, wann man das mal hören muss. Ich habe nicht so viel Freizeit.
Oh, das kann ich dir empfehlen. Du sitzt doch so viel im Auto oder auf Reisen. Da schottest du dich ab von der Außenwelt und vom Alltag.
Ja, aber auf Reisen hole ich Schlaf nach, den ich sonst nicht kriege.
Okay.
Ich schlafe wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt, ich lade ja immer Filme runter. Und die meisten verfallen gerade, obwohl ich sie nicht geguckt habe. Also dann kannst du sehen, wie viel ich... Also es gibt ja immer so 30 Tage Downloadzeit.
Guckst du dir auf dem Handy dann?
Nee, auf dem Labitoppi.
Ja, aber das geht ja nicht mit runterladen.
Doch, bei dem Apfel?
Ja, aber da kannst du ja kein Netflix runterladen.
Nee, wer sagt denn Netflix? Pay-TV. Also hier so.
Ah, okay, alles klar. Ja, verstehe. Ah, ja.
Und die verfallen inzwischen ungesehen.
Nee, das war schon immer so.
Ja, aber
nach 30 Tagen verfallen. Gut,
normalerweise schafft man es ja, einen Film in 30 Tagen zu gucken. Oh. Ich schaffe es nicht.
Oh, ja.
Ich bin doch momentan wahnsinnig gelangweilt.
Wo?
Also so generell. Ich wenn ich abends mal irgendwas seppe, also so ein bisschen in diesen, mhm, diesen Streaming-Diensten, mhm, ich finde da momentan nicht so viel Gutes.
Oh, da gibt's ja Gutes.
Ja, was?
Kastanienmann. Thriller. Richtig spannend. Richtig spannend, richtig gut. Dann hier Homeland, Final Season, Staffel 8. Hammer.
Ich habe die erste noch nicht mehr gesehen.
Ja, dann guck dir Homeland an, wirst du lieben.
Was ist denn Homeland?
Homeland ist im Prinzip nichts anderes als eine verhältnismäßig durchgeknallte FBI, CIA-Agentin, mhm, die sich mit dem Nahen Osten und den Terroraktivitäten beschäftigt und die versucht aufzudecken und ist sehr nah dran an der Realität und eigentlich nichts anderes als eine Riesenkritik an der US-amerikanischen Regierung. Ist wirklich gut. Und dann kommt jetzt Gomorra, die vierte Staffel. Mafia-Epos, sensationell auf 4 Sky. Mhm. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch Sky. Kann ich dir nur empfehlen.
Aber ich glaube nicht.
Dann mach das mal. Also da gibt's schon viel.
Okay.
Da machst du es dir jetzt leicht.
Ja, guck ich mal.
Ja. Es bringt jetzt nichts, dass du den Brief leise vor dich herliest. Dann kriegt ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nichts
mehr. Nee, aber mach doch mal. Du hast doch alles vorbereitet.
Ja, genau. Und dann habe ich hier auch noch die ein oder andere E-Mail ausgedrückt. Das heißt, du, lieber Tim, kannst jetzt entscheiden. Lese ich dir eine E-Mail vor, auf die du eingehst? Widmen wir sie uns diesen vielen Fragen, die mit dir, mir, dir und mir zu tun haben? Oder möchtest du in diesen wunderbaren Fragentopf greifen, den unsere Produktionsfirma hier für uns vorbereitet hat?
Zunächst einmal Fragentopf und immer 111.
Okay.
So möchte ich das gerne haben.
So, dann kriegst du hier diesen Fragentopf. Ich kenne die Fragen selber nicht. Da kann alles drin sein.
Okay.
Tim, das ist ein richtiger Podcast zwischen uns heute. Merkst du das?
Ja, ich bin noch nicht drin.
So, was steht da?
So, eine Frage für dich. Kann ich durch zu viel scharfes Essen meinen Geschmack fürs Wesentliche verlieren?
Fragst du mich das?
Ja.
Ich kann nur einen Erfahrungsbericht, aber du kannst das professionell beantworten.
Dann ist es eine Frage, die du vorlesen musst, weil sonst stelle mir ja nicht selber Fragen.
Okay, Tim.
Ja.
Kann ich durch zu viel scharfes Essen meinen Geschmack, das ist eine gute Frage, ja, meinen Geschmack fürs Wesentliche verlieren?
Ich weiß es nicht.
Du machst es mir jetzt aber auch nicht leicht.
Nein, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Grundsätzlich ist Schärfe ein Schmerzempfinden. Und ich denke, wenn du dir dein Leben lang mit einer Peitsche auf dieselbe Stelle haust, entweder platzt es irgendwann auf oder sie wird irgendwann dumpf. Irgendwann nimmst du den Schmerz, also entweder übersteigert es, mhm, also ein extremes Schmerzempfinden, so wie bei der chinesischen Wasserfolter, wo ein Tropfen Wasser irgendwann zu Schmerzen führt oder das Lecken einer Ziegenzunge. Das gibt ja so bestimmte, stimmt, Dinge.
Ja.
Das wird irgendwann schmerzhaft. Oder aber das Gegenteil tritt ein, du wirst dumpf. Grundsätzlich würde ich sagen, dass aber auch Schärfe ja die Geschmacksknospen, mhm, sozusagen vorbereitet und öffnet. Das Massageöl, das haben wir schon mal erklärt, dass sozusagen die Zunge gut durchblutet wird und eigentlich dadurch besser schmecken kann. Wenn du das nicht übertreibst, wenn du so scharf isst, dass dir die Tränen in die Augen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass auf Dauer der Geschmack leidet. Wenn du jetzt aber indisches Essen, thailändisches Essen oder grundsätzlich scharfe Regionen mit sehr scharfem Essen anguckst, ist die Aromatik eigentlich eine sehr blumerante, also eine florale, die oft von Schärfe begleitet wird, aber über sehr viel mehr Aromatik verführt als wir zum Beispiel.
Hast du ein Problem mit scharfem Essen? Ich zum Beispiel, ja, ich kann gar nicht scharf essen.
Es kommt drauf an, wenn ich im Urlaub bin, also ich war mal in Thailand und habe dann so ein Chili-Beef gegessen und das hat mich weggesemmelt. Ja, die ersten 10 Minuten und dann war ich süchtig. Dann hing ich dran wie jemand an der Nadel, dann habe ich mehr und mehr und ich habe diesen Schmerz sehr genossen. Und das Wasser lief und das ging weiter runter und ich habe immer mehr und dann habe ich gemerkt, dass ich diesen Schärfegrad steigern kann. Und hinten raus habe ich sehr scharf gegessen. Wenn du mich jetzt aber hier zu Hause fragst oder keine Ahnung, wir haben nur so unterwegs, dann esse ich nicht so gerne so scharf. Das muss schon so alles rundherum passen. Die richtige Klamotte muss an sein, die Schwitzbereitschaft, die Lüftung.
Ja, genau.
Es gibt so unterschiedliches Schwitzen. Also einfach nur sitzen und im eigenen Saft sitzen, finde ich kacke. Wenn du aber schwitzt und ein kleines Windlein um wie deine Nase, deine triefende, also wenn alles so frei, das finde ich schon irgendwie auch ein ganz bisschen gut. Also gut. So, also kann ich es nicht, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich glaube, wer damit ein Problem hat, man sagt ja wirklich den Ländern nach, dass sie ausgeprägt scharf essen, dass die Zunge nicht das Problem ist, sondern dass irgendwann Darmkrebs ruft.
Wirklich?
Ja, sagt man schon. Erhöhten Anteil an, also die Chili, die machen wohl schon, das macht wohl auch schon was kaputt.
Apropos, wir haben jetzt nichts bestellt, ne?
Nee.
Wir wollten was bestellen.
Ich habe jetzt so eine Tablette geklickt. Gut, okay. Das geht jetzt schon besser.
Also gut, damit ist die Frage beantwortet. Hm. Jetzt bist du dran. Eine Frage vorlesen.
Ach so.
Ja.
Lieber Sebastian, isst du Essen, dessen Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, wenn es noch gut riecht und aussieht?
Ja, dann schon. Ich habe zu Hause gelernt, das war ein Riesenthema bei uns. Wenn es bei uns was nicht gab, waren es so Sachen, leckere Sachen auf Vorrat. Hm. Und nur abgelaufenes Zeug im Vorratskeller, aber so richtig abgelaufen. Mein Vater ist jemand, der isst alles. Das ist ihm relativ egal, ob das abgelaufen ist oder nicht. Und dementsprechend hat er uns immer gesagt, Mindestkeitshaltbardatum heißt, es ist mindestens.
Na, der hat recht.
Nur haltbar bis. Und ihr könnt das locker nach drüber, es sei denn, es ist irgendwie unübersehbarer Schimmel drauf oder es stinkt wirklich abartig.
Dann kann man erkennen übrigens, dass du ein Profi bist. Denn was war grundsätzlich an der Fragestellung falsch?
Liest du es mir nochmal vor? Bitte?
Technisch gesehen.
Ich muss sie nochmal hören. Ich habe sie ja ganz offensichtlich.
Isst du Essen, wenn es noch gut riecht und aussieht?
Sag mal.
Eine Frage, die du mit Ja oder Nein
beantworten kannst. Ach so, eine geschlossene Frage.
Eine geschlossene Frage. Ja, oder Nein und? Ist nicht clever genau. Bei Interviews, ja, weil wenn keine Sympathie da ist,
hast du recht.
Gibt man sich nicht die Mühe der
Großartigkeit. Ich kann mir vorstellen, du wärst so einer, oder?
Ich bin so einer.
Du bist wirklich so
das
einer.
Das hast du ja schon oft gemerkt. Ja. Wenn du mir eine Frage stellst, wo ich sage, ja.
Ja, mir fällt das schon gar nicht mehr auf. Aber ich erlebe dich ja manchmal auch in anderen Situationen. Mhm. Und wenn man dich ein bisschen kennt, dann bist du ein sehr offenes Buch. Mhm. Und dann kann man schon manchmal beobachten, wo man sich so denkt, oh fuck ey, du machst gerade einen Riesenfehler, frag das bitte nicht so. Mhm. Ja. Mhm. Nein.
Mhm. Also es hat dann aber auch was mit dem Inhalt der Frage zu tun. Also wo ich dann glaube, das habe ich jetzt schon so oft beantwortet. Ja. Das ist auch nicht witzig.
Ich finde übrigens, damit musst du rechnen. Hm? Wenn du so eine Person des so öffentlichen Lebens bist, kann es natürlich immer wieder passieren, dass du auf Fragen angesprochen wirst, die du vermeintlich schon oft beantwortet hast. Hm? Aber wie gesagt, also ja, das war eine geschlossene Frage, ist immer schwierig. Also, okay. Weiter geht's.
Die darfst du vorlesen.
Tim, welche ist die eindrucksvollste Karriere eines Gastronomen? Oder einer Gastronomin, die du miterlebt hast?
Kann ich ganz klar beantworten, Jamie Oliver. Ich kenne Jamie Oliver als kleinen Wadenbeißer, als Landei aus England irgendwie so, beim Italiener angefangen. Junges, fröhliches Gemüt, ein paar Jahre jünger als ich, aber genauso wenig Ahnung von der großen, weiten Welt. Wir durften zusammen arbeiten, wir haben eine Freundschaft geschlossen, lange vor unseren medialen Karrieren und das, was Jamie draus gemacht hat, ist, glaube ich, kulinarisch sowieso eine der größten Karrieren. Und er ist auch dabei einer der Menschen geblieben oder hat sich zu einem Menschen entwickelt, den du wahnsinnig gerne um dich hast. So, das ist wirklich eine totale Liebeserklärung, eine Respektzollung. Und ich finde, dass Ed Kulinar so bewegt hat wie kaum einer weltweit. Das Kochen offen und also zugänglich und sexy für jedermann gemacht hat, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Eine Kreativität, Tellersprache, den Kopf geöffnet hat und auch noch wahnsinnig viele intelligente Dinge mit seiner Power gemacht hat, irgendwie, um einfach nicht nur Kulinarik für sich zu nutzen, sondern auch gerade im Sinne, was die Kritik an der industriellen Lebensmittelfertigung angeht, Zuckergetränke, Schulverpflegung und. Also da hat er ja wirklich wahnsinnig viel gemacht. Deshalb würde ich sagen, Jamie Oliver. Ohne Wenn und Aber.
Was macht denn der heute? Würdest du sagen, du hast recht, wenn ich das Folgende jetzt sage, man hört gar nichts mehr von Jamie Oliver?
Würde ich dir nicht recht geben. Er hat auch durch Corona und ähnliche Zeiten natürlich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ganz klar, er hat auch Teile seiner Unternehmung sozusagen schließen müssen. Das ging auch durch die Presse. Und schlussendlich macht er wahnsinnig viel im Social-Media-Bereich, um auch die Leute weiterhin zu bewegen. Ja, hat seine unterschiedlichen Tage, also Tage, wo er einzelne Events sozusagen kreiert, um die Aufmerksamkeit auf einzelne Dinge zu lenken und begeistert die Menschen nach wie vor für Essen und Trinken und vor allen Dingen fürs selber Kochen. Ich glaube, da hat er was geleistet, was noch kein anderer vorher geschaffen hat. Ein weltweites Phänomen funktioniert in Japan, Amerika, in Deutschland, England sowieso. Und ich sag mal, eine Kochnation wie England zum Kochen zu bewegen und dabei war ja auch noch.
Also auf, Kochnation.
Ja, Kochnation. Ja. Und dann noch auch da diese Sexiness im Essen reinzukriegen. Ich finde, dass er das wirklich mit Bravour gemeistert hat. Ist so ein bisschen, es gibt immer so ein paar Game Changer im Leben.
Ja.
Ich glaube, ich bin auch ein kleiner Game Changer, aber nicht für das Globale. Ich glaube schon, dass ich auch in der deutschen Gesellschaft
wie es so schön heißt, in der Dachregion.
In der Dachregion Deutschland sozusagen einiges bewegt habe oder verändert habe oder auf den Weg gebracht habe. Aber mit dem globalen Impact wie Jamie kann ich mich natürlich nicht vergleichen.
Ist dir sowas bewusst? Also, dass du einen wirklichen Einfluss haben kannst oder höchstwahrscheinlich hast. Wir nehmen jetzt mal die Dach.
Ich sag mal so, es gab jetzt beim Mars-Singer Peter Kraus. Peter Kraus ist geil. Sensationell.
Achso, ich dachte schon, das ist blöd.
Nein, super. Hammer. Ja. Aber kann man ihn wirklich als Elvis Presley der Deutschen bezeichnen? Ist schon eine enge Nummer. Also,
er hat diesen Hüftschwung gemacht, er hat diese Stimme.
Aber es ist Elvis, wir reden hier vom Größten und Jamie ist Elvis und ich bin Peter Kraus. Also wir sind beide sehr, sehr, sehr gut. Wir sind beide, also Peter Kraus und ich. Wir machen das auch mit einer Wahrnehmung. Aber im globalen Vergleich hängen wir natürlich.
Finde ich, also ich bin überrascht, dass du das so sagst. Also
ist doch nicht schlimm.
Nee, es ist bescheiden. Das ist jetzt nicht die Bescheidenheit. Achso, ja, stimmt.
Ja, immer bescheiden.
Ich habe mich mal falsch eingeschätzt.
Ich sag doch mal so, aber meine Bescheidenheit ist eine seltsame. Wenn es immer so heißt, ich sag mal, 50% mögen mich, 50% hassen mich, dann gucke ich mal kurz auf.
Das muss ja auch nicht.
Man will schon sagen.
Hassen?
Hassen? Gibt schon viel
Gegenwind. Bist du beschimpft?
Ja, auch, ja.
Beschimpft?
Ja, ja.
Auf offener Straße beschimpft.
Ist mir auch schon passiert, ja.
Ja, aber bestimmt nicht 50-50.
Nee, aber wenn ich jetzt, dann gucke ich einfach mal, wie viele Millionen Menschen haben wir in Deutschland? Knapp 80 Millionen, ja. Dann heißt, ich habe 45 Millionen Menschen, die mich mögen. Und das ist wieder eine fette Zahl, weißt du?
Ja, das stimmt, ich glaube, was sind
da
mehr.
Da gucke ich mehr auf die Sonnenseite des Lebens als auf die Schattenseiten. Ja. Aber trotzdem muss man immer so ein bisschen gucken. Das ist ja wie mit den, ich meine, wir feiern immer noch Nena ab, weil sie mal einen Hit in den US-Charts hat. Also erst dann sind das so Hyperstars. Weißt du, was ich meine? Oder Kraftwerk. Oder wer das schafft, der hat es für immer geschafft.
Ach, okay, jetzt verstehe ich tatsächlich, was du meinst. Und hätte das jemals passieren können, durch einen Zufall oder beeinflusst, dass
ich einen Nummer 1 Hit in den Billboard-Charts habe? Nein,
nicht keine Musik. Also in den kulinarischen Billboard-Charts. Also das hätte es passieren können, dass du auch dieses Riesending Jamie Oliver hinbekommst. Also über die Grenzen hinaus.
Über die Grenzen hinaus, ich sag mal Deutschland und Schweiz. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die deutsche Sprache keine gute, wie heißt das, Voice-Over-Sprache ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie ich rüberkäme. Ich glaube, dass so ein bisschen... Also ich hatte meine Überlegung und es gab auch mein Interesse von einem Kochkanal in Amerika, den Deutschen zu nehmen. So, da hatten wir wirklich überlegt, ob ich das mache, also mich zu nehmen sozusagen. Da hatten wir wirklich überlegt, da gab es Gespräche irgendwie und die fanden das geil, den deutschen Akzent im Englischen. Ähnlich wie die Ruth, wie heißt sie? Die Sextalkerin, die 90-Jährige.
Aus Amerika?
Ja, weiß die kleine, 1,40 Meter groß.
Ich weiß, wen du meinst, Google aber ich weiß einfach nicht, wie sie heißt.
Habe ich mal kennengelernt. Tolle Frau.
Ruth Moschner.
Nee, Ruth.
Warte. Amerika Sex. So.
Ruth.
Westheimer.
Ruth Westheimer. Und die ja wirklich nach wie vor mit einem sehr deutschen Akzent spricht. Und das kam auch an. Und das ist ein bisschen wie der Italiener, wie der Gennaro Contaldo. Wenn der auf Englisch spricht, dann hat er auch noch einen italienischen Akzent. Und da ging es schon darum, ob wir mal damit spielen. Aber ich habe es nicht weiterverfolgt, weil ich nicht genau wusste, was soll ich dann erzählen? Also was sollte der Inhalt sein? Und dann habe ich es immer noch aus den Augen verloren.
Apropos Amerika.
Und dann hatte ich, glaube ich, auch hier genug zu tun.
Apropos Amerika, Tim. Ich habe letzte Woche die Rolling Pin Convention in Graz, Österreich moderiert. Eine unglaublich tolle Veranstaltung, weil mir mal wieder nicht bewusst gewesen ist, obwohl ich diesen Podcast hier mit dir mache, was für ein eingeschworenes Ding Gastronomie ist, wie sehr Gastronomen sich feiern und wirklich das lieben, was sie tun, mit allem, was dazugehört. Teilweise schlechte Bezahlung, teilweise unmenschliche Arbeitszeiten.
Können wir damit mal aufhören, bitte?
Teilweise. Aber vor allem die Liebe zum Produkt und zu sich, also da hat überhaupt keine Konkurrenz untereinander geherrscht, ne? Als da die 100 besten Chefs, die haben sich ehrlich zugeklatscht, das ist mein Empfinden. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ich habe dann ein Interview geführt mit Daniel Humm. Willst du mal kurz erklären, wer Daniel Humm ist?
Er ist ein Koch aus Amerika, New York.
Ach, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen bigger, ne?
Was?
Naja, das beste Restaurant der Welt, Eleven Madison Park.
Genau, wechselt immer, aber ja, jetzt war vorletztes Jahr, glaube ich.
Genau, ja. Der ein Restaurant, was 3 Sterne hat, warum grinst du so?
Achso, ich bin gespannt, wie du das so wahrnimmst.
Ein 3-Sterne-Restaurant durch die Corona-Krise, nach der Corona-Krise, in Anführungszeichen, auf komplett vegan umgestellt hat. So. Und es läuft immer noch genau so gut. So. Nun ist der Schweizer und wollte das Interview mit mir partout nur auf Englisch führen. Und das habe ich 1 Minute vor dem Interview erfahren. Und ich sage mal so, das kam schon ein bisschen arrogant rüber.
Warum?
Weil er Deutsch sprechen kann, weil wir in einem deutschsprachigen Raum gewesen sind und weil es allen Leuten es einfacher gemacht hätte, ihm zu folgen, was er zu erzählen hat, als wenn er es auf Englisch macht und sowohl ich als der Fragende darüber nachdenken muss, ich bin kein Native Speaker, spreche gut Englisch, aber nicht perfekt. Und ich unterstelle jetzt auch mal dem einen oder anderen Publikum, dass er oder sie auch nicht herausragend Englisch spricht. Und in dem Moment dachte ich so, ist das jetzt eine Attitüde oder ist das das, was man sich in Anführungszeichen erarbeitet hat, so nach dem Motto, ihr kanntet mich immer so in meinem Restaurant und jetzt mache ich das einfach mal vegan und wer da keinen Bock drauf hat, der hat halt Pech gehabt. Also wie ist das einzuschätzen? Dieser Mann, der eigentlich so einen Erfolg mit dem hat, was er hatte, den aufs Spiel zu setzen, nämlich auf einmal auf vegan umzustellen? Oder würdest du sagen, das ist etwas, was man sich, ja, was man sich erarbeitet hat und dann kann man es einfach machen und die Leute folgen einem trotzdem weiter?
Ich bin kurz eingeschlafen. Die Frage war sehr lang gestellt.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Boah. Aber weißt du wirklich, weißt du nicht, worauf ich hinaus will?
Noch ein bisschen. Also fangen wir erstmal an mit dem, das Interview auf Englisch führen. Er lebt und hat seinen Schaffenskreis in New York, also in Amerika. Dort wird überwiegend Englisch gesprochen. Wenn du dich in einer Sprache sehr wohlfühlst, um das, was du zu sagen hast, am besten auszudrücken, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er eben diese schweizerischen Ausdrücke oder die deutschen Ausdrücke vielleicht gar nicht mehr in dieser Form so beherrscht, denn er wird größtenteils Englisch sprechen.
Und wir haben das Vorgespräch auf, wir haben das Vorgespräch auf Deutsch geführt.
Sei ihm trotzdem gegeben, vor allem, weil er dadurch auch diese Internationalität zum Ausdruck bringt. Okay. Wenn er in dieser Sprache reden möchte, dann soll er das machen, wenn er sich damit am wohlsten fühlt. Unser Problem ist halt vielleicht in der Spontanität, dass uns selber als Fragesteller denn das eine oder andere Fachvokabular fehlt. Und du warst nicht vorbereitet, das ist nicht fair gewesen. Du hättest ja das Interview wahrscheinlich einen Ticken anders vorbereitet, wenn du von vornherein informiert gewesen wärst, auf Englisch zu führen, richtig? Ferran Adria führt Interviews nur auf Spanisch. Obwohl er fließend Englisch reden kann. Ich glaube, er kann sogar auf Französisch, bin ich mir nicht ganz sicher, aber nur auf Spanisch, weil er wirklich sagt, was ich zu sagen habe, kann ich nur in meiner Muttersprache so exakt zum Ausdruck bringen. Also entweder muss derjenige, der mich interviewt, Spanisch sprechen oder wir brauchen einen Übersetzer. Was auch relativ gefährlich ist, muss man auch sagen. Aber ich glaube, er versteht, was übersetzt wird. Zu der anderen Frage ist, wenn du in diesem Segment der besten Restaurants der Welt mitspielst, das ist eine Liste, die bemerkenswertesten oder wahrnehmbarsten 50 Restaurants auszeichnet. Das geht irgendwie bis 100. Und ich bin nicht der Meinung, dass jedes Restaurant, was in dieser Liste drin ist, auch wirklich zu den besten gehört. Aber auf jeden Fall haben sie alle einen gewissen Einfluss in ihrer jeweiligen Dachregion. Unter einer bestimmten Thematik, unterhalb einer, also es hat auch ein bisschen was mit Marketing zu tun, mit einer Philosophie, mit einem Konzept eigentlich. Denn das Eleven Madison at the Park ist ein unglaublich entertainiges, wahnsinnig intelligent aufgebautes Restaurant. Ich war da selber schon essen.
Ich kenne es nur von Bildern. Was meinst du mit intelligent aufgebaut?
Es ist ein Entertainment-Restaurant. Es hat eine Top-Qualität. Es bedient eine große Anzahl von Menschen, jeden Tag aufs Neue und auch mit einer gewissen Unterhaltung. Also auch das gehört dazu. Also so ein bisschen, was wir in der Bollerei auch sind. Und das Essen ist sehr, sehr, sehr gut. Ob es jemals zu den besten Restaurants der Welt gehörte, bin ich mir nicht ganz sicher, was die Kulinarik angeht. Mhm. Weil das obliegt dann ja auch jedermanns eigenem Geschmack. So, für den einen ist es das, für den anderen ist es das.
Merke du bist ich immer da schon wieder. Gewesen.
Ich bin da schon gewesen. Es war sehr geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein toller Service, es war tolles Entertainment, es war beeindruckend, aber es war auch konzeptionell. Und vom Essen her, denke ich, habe ich schon besser gegessen in meinem ganzen Leben. Für mich persönlich, ja, habe ich in der Konsequenz, in der Gesamtkonzeption besser gegessen, gute Atmosphäre, geiler Service, mitten in New York, mit dem Preis, Leistung und wirklich so dieses Event-Essen auch. Da muss ich sagen, gehört es schon zu den Top 5 Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und zu der Frage nach dem veganen Wandel. Ich finde das geil, wenn die Kollegen umschalten. Ich finde das sehr, sehr gut, wenn die sagen, nee, wir als Speerspitze der Kulinarik, als die Besten der Besten, haben vielleicht auch eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen Visionen schaffen, wir müssen nach vorne marschieren, wir müssen andere Leute hinter uns kriegen, damit diese Bewegung des Vegan-Vegetarischen größer wird. Denn es ist eine tolle Küche. Es ist ganz im Gegensatz zu dem Verständnis von vielen Leuten keine Verzichtsküche. Es ist eine Lust, es ist eine Genussküche, wenn sie richtig zelebriert wird. Und das siehst du auch inzwischen in den ganzen Menüs der Zweier-, der Dreier-Sterne, dass immer mehr Gemüse eine Rolle spielt. Und jetzt geht es darum, und auch also im Hauptprodukt. Und das ist doch wahnsinnig intelligent. Deshalb, und wenn du halt in dieser Spitze mitspielst, läuft der, glaube ich, kein ganz großes Risiko.
Ach, das glaubst du nicht?
Glaube ich nicht wirklich.
Stichwort Stammgäste, die 60, 70 sind.
Wenn du zum besten Restaurant der Welt gekürt worden bist, Aha. Hast du 8 Milliarden potenzielle Kunden. Aha. Da Leute steigen ins Flugzeug, um in solchen Restaurants essen zu gehen.
Ist tatsächlich so, ne?
Hier komplett.
Julia Walter und Co., die machen sowas,
ne? Fliegen nur einmal um den Globus, um dort essen zu gehen. Mhm. Nehmen natürlich noch 2, 3 Essenserinnerungen mit, also gehen noch woanders essen. Aber das ist den Druck, den sie haben. Und wie vielen Menschen, also es wird auch weltweit, und er hat ja die Möglichkeit des weltweiten Marketings, auch durch diese Top 50-Liste, dass er auch in der Lage ist, eben auch so ein großes Potenzial heraus, seinen Laden trotzdem zu füllen. Wichtig ist jetzt nur, dass es auch gut ist, was er macht. Und da steht er außer Frage. Also das ist sensationell. Wir haben Paul Iwitsch in Wien, der, ich glaube, jetzt muss ich lügen, 2 Sterne hat, auch nur vegetarische Gerichte, vegetarisch ist er, glaube ich. Entschuldige bitte, wenn ich jetzt falsch rede, weiß nicht. Aber 2 Sterne mit einem vegetarischen Restaurant. Ist einer der ersten innovativen Vorboten, die das ganz klar für sich erkannt haben und gesagt haben, ich möchte gehobene Küche auf dem Niveau machen. Und diese Küche bietet sich mehr an als jede andere eigentlich für die Reduktion auf pflanzliche Lebensmittel, weil die Art und Weise, Geschmäcker herauszuarbeiten und dezidiert herauszuarbeiten, über die Verwendung eines Luxusproduktes steht. Soll heißen, dieser alte Spruch, dass die gehobenen Restaurants nur über Stopfleber, Kaviar und Jakobsmund, das ist Geschichte, das ist alte, das sind ein paar Läden, aber eigentlich geht der Trend ganz woanders hin.
Und vor allem ist es für so jemanden wie bei Daniel Huhm, muss man von ihm haben, auch ist es, also muss man das von ihm erwarten dürfen, dass er sich nicht nur auf den Erfolg und die Sterne konzentriert, sondern auch sich seiner Aufgabe bewusst wird, ein Aushängeschild zu sein, um eine Meinung nicht nur zu vertreten, sondern eventuell das Mindset beim Gast zu verändern.
Das Schöne ist, er ist ein freier Mann, er darf machen, was er will. Und das heißt, muss man von ihm erwarten, darf man von ihm erwarten, ist Quatsch. Er ist ein Künstler. Also er gehört zu den Top-Leuten. Und du kannst ja nicht, wenn du ein guter Maler bist, irgendwie, keine Ahnung, darstellerisch arbeitest oder wie auch immer, musst du ja kein guter Fotograf sein.
Ja.
Und wenn du sagst, jetzt der neue Trend ist Fotografie, dann ist es Quatsch, dass alle auf einmal umschulen auf. Aber wenn es aus ihm rauskommt und er es für richtig hält, dann ist eher mit dem Verständnis entgegenzutreten und sagen, was für ein guter Move.
Aber von ihm
erwarten müssen wir gar nichts.
Ja, aber trotzdem habt ihr doch auch, ihr seid die erfolgreichen Köche, eine Verantwortung.
Haben wir. Ja, kommen wir doch nach.
Deswegen sage ich ja gerade. Und jetzt ist es nun mal so, dass er auch sagt, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, einen Kaviar auf einen Cheesecake zu legen, wo ich genau weiß, der Kaviar hat den halben Globus umschifft, ist unter den seltsamsten Umständen abgepackt und verkauft worden und so weiter und so fort.
Ich treffe ja durch meine Reisen auch im Rahmen von Kitchen Impossible immer wieder auf Nachhaltigkeitskonzepte. Und ich muss sagen, wir müssen einen Ticken aufbauen. Also grundsätzlich, jede Idee, die sich mit der Nachhaltigkeit oder Regionalität oder Saisonalität sowieso auseinandersetzen, die stärker in den Prozess einsteigen der Produktbeschaffungsmaßnahmen, ist erstmal grundsätzlich ein intelligentes Konzept. Da ist nichts, aber wirklich auch gar nichts gegen einzuwenden.
Und ist das immer gleich regional? Produktbeschaffungsmaßnahme?
Naja, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ne? Also es geht halt um Lieferwege, CO2-Abdruck etc. Was ich manchmal, wie soll ich das sagen?
In Frage stelle?
Nee, gar nicht. Wir müssen ein Ticken aufpassen, dass wir uns nicht wie damals die Nouvelle Cuisine darin verlieren, das zum elitären Kochen zu verkommen zu lassen. Soll heißen, die Nouvelle Cuisine hat ja eigentlich grundsätzlich nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie hat entwickelt, wie wir Geschmack wahrnehmen. Sie hat sich mit Garprozessen und Garpunkten auseinandergesetzt. Sie hat es auf in kleineren Portionen auf Teller gepackt. So, damit der Genuss höher ist, damit die Geschmackswahrnehmung.
Kannst du ein Beispiel
ist
nennen?
Ist in eine Menüfolge eingetreten. Naja, alles, was wir, also ist eine Menüfolge also ein eingetreten. Gericht. Kann ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat es doch die Art und Weise in einem Restaurant zu essen. Auf wirklich historische Art und Weise verändert. Wir sind jetzt, und es war früher eine Eliteküche. Das heißt, Herr Müller und Frau Schmidt oder auch Frau Melzer oder Herr Melzer waren eher außen vor, weil es hatte so einen gewissen elitären Duktus, auch aufgrund der Preisgestaltung. Okay. Jetzt machen wir eigentlich ganz viel richtig. So, und vor allen Dingen die auch für mich streitbaren, aber innovativen und wirklich sehr, sehr mutigen Gastronomen, die diesen Weg gehen, die fangen an, einen intellektuellen Snobismus zu entwickeln, dass sie eben Leute, die noch nicht so weit sind, diese Konsequenz in der Entscheidung noch nicht getroffen haben, eher außen vor da lassen, weil man trifft sich unter sich. So, aber tun sie wirklich was für die Bewegung in der Mitte? Da bin ich noch nicht unbedingt der Meinung, weil sie für sich in diesem kleinen Elfenbeinturm, in dem sie sitzen, zwar Möglichkeiten entwickeln, aber den Nachahmer nicht wirklich mit auf den Weg nehmen, respektive sich sogar deutlich von Nachahmern abgrenzen.
Aus Eitelkeitsgründen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich mal ich habe ein Kochbuch gemacht, die Greenbox
ohne Fisch und Fleisch. Auch schon Jahre her, ne?
Und ich habe Zuschriften von Verbänden bekommen, von Verbänden wohlgemerkt, offizielle Verbände, die mich dafür angezählt haben, dass ich als fleischverarbeitender Koch vor vielen Jahren ein Kochbuch ausschließlich auf der Basis von Gemüse und Molkereiprodukten herstelle, weil sie sagen, das darf ich nicht, weil ich würde ja auch Fleisch in meinem Restaurant verkaufen.
Ah, okay.
Aber ganz ehrlich, ich darf doch, was ich möchte.
Also jemand, der CDU wählt, darf nicht gut finden, was ein SPDler macht.
Rein theoretisch. So, wo ich sage, was soll denn das? So Blödsinn. Wenn ich meine Leute damit erreiche und insgesamt dieser Bewegung ein bisschen Nachdruck verleihe, ist das doch intelligent. Billig wäre es nur, wenn ich davon nicht überzeugt wäre. Und wer das bei mir ankreidet oder das bei mir sieht, dann muss ich sagen, hat er sich mit mir als Person wirklich wenig beschäftigt. Denn das bin ich schon. Bin meistens von den Dingen überzeugt, die ich tue. Und ich habe selten was getan aus Berechnung. Und schon gar nicht so was Elementares wie ein Kochbuch.
Was war das Wenige, was du aus Berechnung getan hast in deinem Leben?
Aus Berechnung.
Gibt es irgendwas zum Anfang deiner Karriere, um einen Fuß in die Tür zu bekommen oder sonst was? Das würde mich ja wirklich interessieren.
Oder fällt mir jetzt nicht ganz klar was ein? Gib mir ein bisschen Zeit, da fällt mir bestimmt noch was ein. Nicht, weil ich jetzt nichts hatte, aber das ist vielleicht einfach so bei mir dann irgendwann auch.
Na gut, du bist ja heute in der Position, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, du musst nicht mehr so viel für Dinge tun, um sie zu bekommen, weil du dir ein gewisses Standing an der einen oder anderen Stelle erarbeitet hast, dass du ein besseres Entree bekommst, um die Dinge vorzustellen. Ob sie dann abgelehnt werden oder nicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber vielleicht gab es ja Momente in deinem Leben, wo du sagtest, da muss ich jetzt ein bisschen nachhelfen. Damit das passiert.
Ich habe jetzt nichts, also es wird was kommen, weil es soll nicht bedeuten, dass ich gar nichts aus Berechnung gemacht habe. Das ist ja, ich nenne es dann mal eher so den Bereich der Diplomatie. Vielleicht war ich mal in dem einen oder anderen Bereich verbal etwas gemäßigter, als es mir eigentlich
Okay.
So, und vielleicht gab es auch mal Momente, wo ich unter normalen Bedingungen, wenn es nicht in den Medien stattgefunden hätte, abgebrochen hätte und gesagt, nee, ich mache was anderes. Also ich will das nicht. Mhm. Und wer am liebsten, also wenn du mich nervst, dann kann ich gehen. Mhm. So, in der privaten Situation. Wenn du mich während des Podcasts nervst, soll ich, bleibe ich trotzdem sitzen, weil wir ansonsten nur Verlierer hätten. Mich, dich, als auch die Zuhörer. Mhm. Und nicht, dass du mich gerade nervst. Aber ich hatte mal eine Situation bei Dreharbeiten, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich an der Situation, wo ich sage, don't fuck with me.
Also interessant. Ich hätte.
Und dann hatte ich aus Respekt einer einzelnen Person gegenüber, der davon am meisten betroffen gewesen wäre, die Zähne zusammengebissen und habe dann aber auch Bedingungen gestellt, damit das stattfindet und habe dann durchgezogen. Da sage ich, das ist manchmal die Klammer.
Und im Anschluss an dieses genannte Beispiel, Klappe, danke, das war's, ich gehe, oder hast du dir den oder diejenige geschnappt?
Nee, Klappe, danke, tschüss.
Und das hat der oder diejenige schon bemerkt?
Ja, das war jetzt niemand, der Mensch, für den ich es gemacht habe, konnte ich mich in dem Zwischenzeitraum auch erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Weil manchmal musst du dich auch einer Situation erwehren. Es gab jetzt zum Beispiel einen Artikel bei Quotenmeter, der hieß
ein Branchendienst im Internet für Fernsehen und.
Ja, sehr schöner Artikel, muss ich sagen. Auch kritisch mir gegenüber, aber wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Der heißt irgendwie Master of Kurzschluss.
Das war bei DWDL.
DWDL, wie hieß der?
Ja.
Die Überschrift?
Sowas in die Richtung, habe ich auch gelesen natürlich.
Und da werde ich umschrieben als, dass ich der Perfektionist, also der perfektionierte cholerische Anfall im deutschen Fernsehen bin, aber dass es doch auch so viel mehr gibt. King of Kurzschluss.
Der wird zum Ende hin auch erst gut, ne? Hm? Also ehrlicherweise dachte ich so, als ich ihn gelesen habe, habe ich mich übrigens richtig dabei ertappt, wie ich, ob ich wollte oder nicht Partei für dich ergriffen habe, wo ich so dachte, so jetzt machen wir mal einen Punkt.
Da geht es grundsätzlich darum, dass ich ja doch derzeitig eher wie so ein kleines Rumpelstilzchen wahrgenommen werde. Mhm. So, das liegt natürlich im Wesentlichen an meinem Wetten, dass des Kochfernsehens von Kitchen Impossible. Das basiert allerdings darauf, dass ein Mensch, ein Kontrahent, als auch die Redaktion natürlich mich in eine Situation rein manövrieren, mit der ich grundsätzlich überfordert bin. So, wenn ich könnte, wenn ich da souverän wäre.
Bist du?
Naja, ich muss Dinge nachkochen, die ich nicht kann.
Ja.
Also danke. Bin ich überfordert.
Danke, aber.
So, ich werde beobachtet, dabei während ich Fehler produziere. Ich ärgere mich über mich, über das Umfeld, über dit und dat oder jenes. Also ist die Nähe zum, ich sag mal, und ich mache das häufig. Ich mache das nicht einmal, ich mache das praktisch mehrmals pro Jahr. Und ich muss immer wieder mich neuen Gegnern stellen, die immer wieder diffus und eigentlich auf meine Achillesferse gehen, damit ich scheitere. Und das hat schlussendlich irgendwann mal eine Situation erzeugt, dass ich verbal eben King of Kurzschluss werde. Dass ich manchmal mich schon, die Box braucht nur kommen, ich bin schon verärgert. Weil ich habe lange keine positiven Erfahrungen mehr mit dieser Box gemacht. Und der Peitschenhieb kommt. Und der Peitschenhieb kommt in Form dieser schwarzen Box. Ist allerdings auch eine Situation, die mich selber nervt. Ich bin selber genervt von meinem ewigen fäkalen Ausrastern. Und arbeite da auch ganz stark an mir, weil ich denke, die einzelne Box kann gar nichts mehr dafür. Ich bin gerade eine Summe der einzelnen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das heißt, schwarze Box ist bei mir wie ein Pufflöscher Reflex irgendwie, statt dass ich mir das Wasser im Mund zusammenläuft, läuft mir das Wasser im Arsch zusammen irgendwie so und ich fange aggro zu werden.
Ich frage mich gerade, hast du letzte Woche Kitchen gedreht?
Ja.
Hast du Kitchen gedreht? Kitchen?
Kitchen.
Kitchen, schöne Grüße an Max Strohe, gedreht, als ich dich angerufen habe?
Ja.
Weil, ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich, ich fand das echt unhöflich mir gegenüber.
Ja.
Weil ich dachte mir, dann geh doch nicht ans Telefon, du Arsch, wenn du eh nicht telefonieren kannst.
Ja.
Aber du bist ja ans Telefon, um das jetzt aufzulösen.
Ja.
Und
was hast du mich gefragt? Was wolltest du?
Also erstens mal bist du ans Telefon gegangen mit, was gibt's?
Ja.
So. Und dann habe ich gesagt, wir müssen
doch. Du weißt ja, wen du anrufst, da brauchen wir mich ja nicht vorstellen.
Ja, klar, aber man kann doch sagen, hey, was kann ich für dich tun? Oder was ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Ja. Der springende Punkt war ja der, daraufhin habe ich gesagt, was es gibt.
Was gab's nochmal?
Hä? Pommes mit Ketchup.
Nee, was aber worum ging es nochmal?
Nee, es ging darum, dass wir etwas besprechen wollten, was du besprochen haben wolltest. So.
Das war das Weihnachtsfest.
Für die Weihnachtsleserei,
genau. Ja.
Und
dann habe ich gesagt, was?
Ich drehe gerade.
Ja.
Und dann dachte ich so, dann geh halt nicht ans Telefon, wenn du gerade drehst. Ja. So. Und dachte mir aber, das war ungewöhnlich scharf. Und jetzt erklärt es mir das fast ein bisschen. Also wenn du wirklich in dir während des Drehs mit dieser schwarzen Box, Entschuldigung, tatsächlich dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, hast, dann erklärst du es tatsächlich. Hätte ich nie gedacht, dass du so angespannt bei Kitchen bist.
Nochmal, das ist ja das, was die Leute an mir lieben und hassen. Ich bin kontrolliert, unkontrolliert.
Ja, für mich war gerade ein Satz ganz entscheidend, dass du sagst, meine Gegner wollen mich scheitern sehen, die wollen mich schlagen. Und jetzt gerade kommt mir das erste Mal in den Kopf, dass du ja im Prinzip ein Tennisspieler bist, der auf den Platz geht im 1:1 und der Gegner will gewinnen. Er will gewinnen
und
mit
ich,
allem.
Und ich produziere einen verursachten Doppelfehler nach dem anderen. Mhm. Nicht, weil
war das da
nicht
so
kann.
In dem Moment?
Naja, ist ja immer bei Kitchen so. Also ich kann das eigentlich, aber irgendwas wird jetzt anders gemacht, als ob eine Windmaschine von rechts kommt. Und das heißt, es ist so Aufschlag mit der Windmaschine.
Ja, ja, gutes
Bild. Weißt du, es wird ja immer noch eine Ebene reingeführt.
Dir wird immer was zwischen die Beine
geworfen. Weiß doch jeder, dass ich keine Patisserie kann. Aha. Das weiß doch jeder.
Das Brot muss auch noch warten.
Es weiß doch jeder, dass ich selbst gesammelte Kräuter, dass mich das wütend macht. Es weiß doch jeder, dass sobald Rinde im Essen drin ist, dass ich lieber in die Tierhandlung gehe, als weiter das koche. Ja. Es weiß auch jeder, dass ich diesen Geschmack nicht nachvollziehen kann. Und damit die Leute überhaupt eine Chance haben beim klassischen Kochen, würde ich sie halt nonstop pulverisieren. Also nehmen sie sozusagen ihre Nachhaltigkeitskanone und ballern immer auf den fetten Spatz. Und das macht den wütend auf Dauer. Immer und immer und immer und immer wieder. Und da passieren dann Momente und das ist eine Entwicklung, die mir auch nicht gefällt. Also, ich arbeite ja auch dran. Also jetzt hatte ich auch neulich einen sehr schönen Dreh. So, aber da musste ich mich richtig zwingen, gute Laune zu haben.
Wieso?
Das Essen hat mich wütend gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, diesmal nicht, Kollege.
Und was hast du gemacht?
Das sag ich nicht, darf ich ja nicht. So, ja,
aber nee, was du gekocht, sondern was hast du in dir gemacht, um deine Laune...
Das ist ja das Geile inzwischen. Wir haben ja Corona. Gott sei Dank darf ich wieder Kontakt zu Menschen aufnehmen. Und isoliertes Kochen ist sowieso pain in the ass für mich. Ich hasse das alleine. Zu irgendwie so unter Druck irgendwas machen. So, also ich bin ja nicht alleine, ich werde ja beobachtet. Aber ich spreche gerne mit den Leuten, ich alber gerne rum. Und dann finde ich am Ende des Tages, das Kochen auch kein Wettbewerb. Ich nerv die Leute. Ich nerv die Leute penetrant. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Originalkoch auch sowas ein bisschen, nicht alle Köche haben Humor. Da gibt's auch
echt. Ja, das kann ich unterstreichen.
Wirklich spaßbefreite Menschen in unserer Branche, wenn du ein bisschen die Ernsthaftigkeit des eigenen Schaffens
erzählst. Das sind aber auch übrigens, das sind die Geister, die Menschen wie du gerufen haben. Ja, ja, weil wir, Otto-Normalverbraucher von außen, haben durch Leute wie dich, den Hensler und wie sie alle heißen, das Gefühl, jeder Koch muss auch gut entertainen können. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, aber bei Hensler haben wir nur ein Problem. Der hat ja Humor, der ist nur nicht witzig.
Ja, das weiß ich auch. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ihr habt ja wirklich dafür gesorgt, dass wir per se glauben, dass mindestens jeder...
Wir alles Buddy sind.
Nee, aber jeder Koch oder Köchin, die bei euch in diesen Sendungen sind, auch entertainen.
Und das ist immer dufte, immer für einen Spruch zu haben.
Ja, aber es ist ja nicht so. Also ich erinnere an Toko Nakamoto.
Toko Nakamoto.
Danke. Ja. Der ist ja nicht aus sich herausgekommen, als ihr in der Bullerei beim Finale gesessen habt. Der war einfach kein geborener Entertainer, ist nicht böse gemeint.
Nee, das ist ja das, was Steffen, ich und auch die Harry Pies alle sagen. Es gibt sehr viel bessere Köche als uns.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es gibt die Kombination aus Entertainment, Verständnis für die Gäste, also für die Zuschauer sozusagen, die Art und Weise, die Kulinarik visuell so umzusetzen, dass sie auch wirklich irgendwo spannend ist. Und wir reden ja nicht von einem Kulturmagazin, sondern wir reden von auch irgendwas, was die Leute mal für 2-3 Stunden aus ihrem Alltag rausholen soll. Und plus Emotionalität. Und Emotionalität ist bei uns, bei mir, bei Steffen, bei ganz vielen anderen Leuten in diesem Rahmen eben sehr, sehr authentisch. Und Emotionalität ist eben nicht immer nur schön, nicht immer nur schön, sondern es gibt ja sehr viele Beispiele dafür, was Menschen, also gerade in der Öffentlichkeit, wenn sie glauben, dass das Mikrofon abgeschaltet ist, so verbal von sich geben. Wir machen das, während das Mikro an ist und wir wissen das. Ja. Also sind da einfach ein Ticken straighter.
Also das bedeutet, Kitchen ist tatsächlich richtig Arbeit.
Brutal, das ist ihr richtig macht euch Arbeit. Kein Bild davon.
Nee, wir auch.
Also es ist wirklich brutal. Das ist, du weißt, was auf dich zukommt. Ich adaptiere ja schon die Situation, wenn ich ein Essen bekomme, was vor mir liegt und weiß genau meine Probleme, dann weiß ich auch ganz genau, wie ich mich 24 Stunden später dabei fühle, wie ich das koche. Und da wird bei zugeguckt. Und der Originalkoch und die Jury, die dann manchmal für mich an Inkompetenz. Aber das ist nur, weil sie natürlich Kritik üben müssen. Die Jury ist meistens sehr, sehr kompetent. Das, aber es geht ja auch nicht, also in dieser Sendung nochmal, es geht nicht wirklich um Gewinnen oder Verlieren. Eigentlich geht es darum, dass wir eben gemeinsam schön kulinarische Schönheiten entdecken und uns dabei gegenseitig so ein bisschen Psychoterror angedeihen lassen.
Ja, ich finde es aber ehrlicherweise ganz interessant, dass hier gerade mal zur Sprache kommt, dass Kitchen Impossible für jemanden wie dich trotzdem ein echter, wie du so schön sagst, Pain in the Ass an der einen oder anderen Stelle ist, wirkliche Arbeit ist und dass jemand wie Tim Meltzer da auch nach wie vor einen echten Respekt vor hat, weil ich finde das Bild nach wie vor ein sehr gutes. Jeder will dich schlagen. Und zwar mit, wie du es gesagt hast, mit der Windmaschine,
wenn du aufschlägst. Und die Tage sind lang. Ich bin neulich um 5 zum Flughafen gefahren, irgendwie bin abends um 11, glaube ich, ins Bett gegangen. Und hab genau wie heute nichts gegessen, hab gedreht, musste mich auf die Situation einstellen, präsentieren, musste irgendwie da sein, musste kompetent, muss analysieren. Und dann bist du schon echt geledert, wenn du ins Bett gehst.
Also Und dann rufe ich noch an.
Und dann rufst du noch an. Ich habe ja nichts Unhöfliches gesagt. Ich hab gesagt, was gibt's?
Der Ton macht die Musik.
Was gibt's?
Versuch's nochmal.
Ruf mich jetzt an. Wir machen das jetzt. Ruf mich jetzt an.
Und dann?
Ich mach das vor, damit das Publikum mal weiß, wie ich wirklich bin.
Ist doch
jetzt rufst du mich an.
Okay.
Ruf mich jetzt an.
Ja.
Ey, krass. Heute eben gerade in den letzten... So, warte. Das bist du jetzt, ja? Warte.
Stehe ich da nicht über...
Was gibt? Jetzt sag, was es gibt.
Ich ruf nur an. Wir wollten noch mal über den Ablaufplan für die Weihnachtsleserei sprechen.
Ja, später. Ich dreh.
Okay, sollen wir einen Termin ausmachen?
Später, tschüss. So, was ist daran unhöflich? Alle Informationen. Was gibt's? Später, tschüss.
Ja, ich hätte jetzt nicht so gesprochen. Hast du mich da immer noch nicht mit Namen eingespeichert?
Wahrscheinlich der Merget.
Das gibt's doch nicht. Sag mal, Tim.
Nee, weißt du, was es nicht gibt? Ist deine Arroganz. Ich habe das sogar hier in der Sendung gemacht, dass ich dich abgespeichert habe.
Du hast doch eben, als ich dich angerufen habe, gefragt, bist du das jetzt? Du hast ein neues Handy.
Sebastian steht da.
Ja, Achtung, du rufst jemanden an, der SS als Initialien hat.
Und nicht, das ist der Chef von Vox.
Willst du noch einen Tee?
Ja?
Willst du noch einen Tee?
Ja, gerne.
Ein Pfefferminztee für Tim Meltzer, bitte.
Ja.
Hier, ich habe ganz, ganz viel Lob bekommen auf dem besagten Rolling Pin für unseren Podcast. Die Leute finden die ganzen Köche und Köchinnen da auf den Rolling Pin Convention haben mir alle naselang erzählt, wie toll sie den Podcast finden. Das hat mich richtig gefreut. Das hat mich richtig gefreut.
Also das muss man auch sagen, wir sind auch, glaube ich, als einer der wenigen Podcaster relativ straight. Und wir können uns wenig verstellen und manchmal sind wir genervt voneinander, manchmal nicht. Manchmal übertreibe ich, aber wir haben auch die Eier, uns zu entschuldigen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und ein bisschen zurückgerudert. Auch die Gäste, man spürt, glaube ich, dass es kein Fake-Ding ist, dass wir vorbereiten, sondern dass wir wirklich uns auch manchmal schwer tun, in eine Thematik reinzubringen. Und am Ende des Tages ist das
wie bei einem Gericht, das muss erst entstehen.
Ja, richtig. Ja, genau. Wir kochen unser Süppchen hier zusammen.
Das ist so nämlich.
So nämlich.
Ich habe Charles Schumann kennengelernt. Boah.
Der ist geil, ne?
Ey, also ganz ehrlich, wie gut kann man mit über 80 aussehen? Wirklich?
Ist er so alt schon?
Ja, und was hat der Geschichten erzählt abends an der Bar? Boah. Da merkst du einfach, das ist eine echte Legende. Der Typ ist einfach eine.
Da würde ich gleich eingrätschen, aber ich habe so viel Tee getrunken, ich muss Pipi machen.
Ja, dann mach mal. Tee treibt. Tee ist weggebracht.
Jetzt
guckt ihr den mal.
Schöne Grüße von meiner Mutter.
Jetzt, ach so.
Ja. Also, grundsätzlich,
guck dir den mal an.
Der Schumann, der ist super. Den habe ich einmal kennengelernt, übrigens bei einem meiner ersten Drehs von Kitchen Impossible. Also, ich habe ihn vorher schon mal kennengelernt, aber ich glaube, da hat er noch nicht so Deepness mit mir. Und dann war er überrascht, dass wir im selben Styler-Hotel wohnten.
Mhm. Welches war das?
Ein Styler-Hotel. Ein sehr schönes Hotel irgendwie.
Sagst du keinen Namen?
Ich kann mich doch nicht mehr dran erinnern.
In welcher Stadt?
Italien.
Ach so, okay. In welcher Stadt vor allem?
So, Italien.
Können wir das bitte als Zitat festhalten?
In welcher Stadt? Italien.
Das war's mit Lothar Matthäus und
Hauptsache. Mann, was für ein Erscheinungsbild, was für ein Grand Seigneur, oder?
Also ja,
ich glaube, der hat ja nur,
genau
wirklich,
so.
Der hat ja nur wirklich auch alle Feste mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob er selber gefeiert hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er so einer ist, der eher aus der Beobachtung heraus arbeitet. Aber ansonsten kannst du in diesem Moloch nach Nightlife nicht so viele Jahre überleben und so gut aussehen.
Ja, und vor allem, du merkst ihm an, der weiß, wovon er spricht.
Ja, absolut.
Und du widersprichst ihm auch nicht.
Nein.
Das ist so.
Der hat gelebte Autorität.
Ja, genau. Ja, genau. Genau das ist es.
Ja.
Es ist gelebte Autorität. Du sagst, vielen Dank.
Ja.
Dann ist das halt so.
Und das finde ich, also der ist wirklich bemerkenswert. Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber grundsätzlich nochmal so für die Komplimente für Fide Gastro ist, glaube ich, einfach, ich meine, du hast es jetzt mal am eigenen Leib erlebt, wie das ist, von dieser Magie, die, von der ich immer erzähle, von dieser Energie, die wir untereinander haben, von
Gastronom.
Die Gastronomen, ja. Dass wir uns natürlich auch mal das okay. eine oder andere neiden. Und natürlich wird auch mal über den einen oder anderen auch mal abgelästert, irgendwie so, ob das so die richtige Entscheidung ist. Aber grundsätzlich kommen wir alle aus dem, das ist das, was ich immer sage, wir kommen aus demselben Stall. Und der Stall heißt Küche. Und jemand wie Schubeck und ich oder Lafer und ich oder Dinge, die auf dem Papier komplett kontrovers sind, bedeutet, dass wir aber trotzdem immer einen roten Faden haben miteinander. Und das ist die Küche. Das ist, wenn wir weltweit unterwegs sind mit einem Format, sind wir spot on in dem Moment, wo wir aufeinandertreffen. Das ist meine Freundschaft zu Tim Raue. Eigentlich mochte ich ihn nicht, als ich hingegangen bin. Ich wollte ihn kacke finden. Und war, wow, richtig begeistert von ihm. Dasselbe habe ich jetzt gerade im Rahmen von Kitchen auch miterlebt. Es gab ein Essen, das ich kochen musste, das wollte ich richtig scheiße finden. Ich wollte es scheiße finden. In der Zusammensetzung, in der ganzen Konstellation, in dem, das wollte ich schlecht finden.
Aus welchem Grund?
Einfach, weil es mich genervt hat.
Okay.
Und dann habe ich es gegessen und musste einfach eingestehen für mich, dass es richtig, richtig gut war. Also eine ganz spannende Sendung, weil eigentlich bin ich schon so mit Gift und Galle gestartet beim Anblick des Tellers. Und dann habe ich es analysiert und dann habe ich es gegessen. Und beim Essen, beim reinen Essen, dachte ich so, wow, ist das gut. Mhm. Ist das brillant.
Und hast du es gut hinbekommen?
Also in meinen Augen ja, aber das ist ja mal sehr subjektiv.
Und du kennst das Ergebnis ja noch nicht, ne? Nee,
das habe ich ja nur.
Das kommt noch, okay.
Aber ich sag mal so, in meinen größenwahnsinnigen Augen habe ich das fantastisch hingekriegt.
Also es kam auch sehr, nicht nur viel Lob für den Podcast, sondern die Kollegen und Kolleginnen, ich glaube auch nicht, dass sie das gemacht haben, weil ich da vor denen stand. Die haben sich wirklich sehr gut immer über dich geäußert und dich auch wirklich als einen Markenbotschafter für diesen Beruf charakterisiert und hingestellt. Ich habe mich mit einem ganz interessant unterhalten, dessen Namen ich vergessen habe. Der ist kein TV-Koch und findet im TV auch nicht statt. Und der sagte aber, dass es teilweise trotzdem ein Bärendienst ist, der durch die TV-Köche erteilt wird, eben weil, was wir eben schon kurz angesprochen haben, auf einmal sind gute Köche nur noch die, die man auch in der Öffentlichkeit sieht. Also so von der Wahrnehmung her. Weißt du, was ich meine?
Ja, da muss man immer unterscheiden. Grundsätzlich, das ist ein Argument, dass man ja sagt, und das sagen wir ja alle selber auch, dass die Fernsehköche sind nicht die besten Köche.
Ja, sagtest du eben.
Das ist nicht der Fall. Allerdings haben wir auch Kontakt zu den Leuten, die sich normalerweise für die Hochküche gar nicht so sehr interessieren würden. Also glaube ich, dass wir da wirklich ein Miteinander haben einfach. Das ist kein Konkurrenzkampf und es ist nur, wenn man eben das ist wie wenn du nur dich über eine bestimmte Art und Weise von Presse informierst. So, irgendwann kriegt es ein Geschmäckle. Mhm. Ja, also wenn du nur eine bestimmte Form der Presse, also wenn du jetzt, keine Ahnung, nur Spiegel oder nur Bild, dann wird deine Meinung natürlich auch dadurch beeinflusst. Weil komplett objektive Presse gibt es nicht, in meinen Augen. Sondern es gibt immer so ein bisschen, und das ist ja auch normal, dass man bestimmte Dinge erwartet. Und das sind auch die schreiben ja auch auf eine Leserschaft, die sie ganz gut kennen. Also wissen sie auch, welche Form der Sprache sie benutzen müssen oder welche Form der Inhalte. Das ist wie beim Fernsehen auch. Samstagabend musst du ein anderes Fernsehen machen als, keine Ahnung, Montagvormittag. Da wissen wir, auf welche Zielgruppe wir hinarbeiten oder was. Da gibt es immer wieder Überraschungsmomente. Das krass ist, dass man eben was erreicht. Und ähnlich ist es eben halt auch bei den Köchen. Und wir Fernsehköche tragen dazu bei, dass insgesamt das Thema Kulinarik sehr massentauglich wahrgenommen wird und öffnen man an der einen oder anderen Stelle das Interesse für diese Welt. Also ich höre das inzwischen relativ oft von Menschen, und wenn ich sage oft, dann meine ich schon 4-5 Mal von Köchen, die sind inzwischen hoch dekoriert, also sind mit dem Stern gesegnet und ich bin deren Vorbild gewesen. Ich habe ihnen die Welt geöffnet vom Kochen, weil sie mich damals, als sie jung waren, mich lustig fanden. So, und dann haben sie halt das besser gemacht als ich. Also in Anführungszeichen besser, sondern sie haben dann gesagt, oh geil, ich will auch Koch werden, weil das, was der Melzer da macht, das irgendwie berührt mich das. Irgendwas finde ich das faszinierend. Das heißt, ich habe die Bühne geöffnet und dann haben sie halt festgestellt, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken, und haben sich entwickelt, haben gelernt, haben bei guten Leuten gelernt, haben dann auch irgendwann mal sagen müssen, boah, der Melzer ist eine ganz schöne Schlampe beim Kochen. Und damit alleine werden wir nicht weiterkommen. Also muss ich den nächsten Schritt machen. Mhm. Aber haben daraus resultierend ein weiteres Puzzleteil zu diesem Puzzle beigetragen. Mhm. Und das finde ich schon geil.
Definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, also teilweise sind es ja sehr, sehr, sehr junge Köche, die da zu diesen 100 Best Chefs gehören oder wie ich das alles nennen mag. Mhm. Wo ich echt, oder die Holden Silver Jungs sind ja auch eigentlich unglaublich jung. Also jedenfalls etwas jünger als du.
Gehören aber jetzt nicht zu der Top-50-Liste.
Nee, die gehören nicht zu der Top-50-Liste, aber zu Menschen, die einfach dieses Thema Kulinarik nicht nur gut verstehen, sondern auch neu interpretieren.
Richtig.
Und das finde ich schon wow, also wirklich.
Absolut. Und dazu habe ich meinen Teil beigetragen, dass die Wahrnehmung auch für solche Konzepte da ist. Ja. Und nicht ich als Tim Melzer, sondern ich als Fernsehkoch.
Ja, klar. Okay. Ja. Komm hier, nächste Frage.
Ja.
Hau raus.
Das finde ich sehr gut. Lieber Sebastian, was wäre der beste Werbespruch für die Marke Sebastian Merge?
Halt die Schnauze.
Was?
Nee, das wäre der Werbespruch für mich. Du, halt die Schnauze.
Du bist so viel zu lieb.
Ah, okay.
Sowas wie klein, aber
ich,
oh.
Also ich, nee, ich glaube, ich würde mehr geht nicht sagen.
Sehr gut. Oh. Das ist aber so 80er, ne? Friseur mit einem lustigen Namen.
Ich bin mehr geht nicht, ne? Harlekin. Harlekin.
Haarspalterei.
Hafen. Hafen.
Also. Nächste Frage. Was für Essgewohnheiten hast du, die andere Menschen abstoßen?
Was?
Was für Essgewohnheiten hast du, die andere Menschen abstoßen würden?
Sowas wie Popel essen?
Nein, Essgewohnheiten. Ich habe eine. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das eklig finden.
Was?
Okay. Kommt drauf an, wenn ich so in Eile bin und es jetzt nicht um den puren Genuss geht, sondern auch um satt werden, dann esse ich und trinke dazu.
Oh Gott.
Und das gibt Leute, die das richtig eklig finden.
Das ich Kindergarten haben das viele mal gemacht. Ja. So Früchtetee zum Brot.
Ja, genau das mache ich gerne. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir ein süßes Toastbrot mache, dann trinke ich sehr gerne Milch dazu. Und zwar im Mund alles zusammen.
Okay.
Das finde ich geil, weil mir das eigentlich zu süß ist. Aber weniger geht auch nicht, weil dann schmeckt es gar nicht richtig. Also habe ich eine gewisse Süßmenge und diese Süßmenge muss mit Milch geschnitten werden. Und das gibt Leute, die hassen das.
Ja, aber du machst es ja alleine für dich.
Ja, auch wenn du dabei bist.
Okay.
Und Leute mögen das nicht. Die sehen praktisch Essen im Mund, während das Glas rangeführt wird und finden das richtig widerlich.
Aber ist das nicht eigentlich komisch, weil das ist Leute seltsam oder abstoßend finden, weil, also was ist daran eigentlich schlimm, Essen mit Trinken zu mischen?
Naja, geschmacklich und vielleicht ist es auch der Moment des Speisebreis, also der Erhöhung der Breimenge im Mund.
Ja, das wahrscheinlich. Glaubst du, dass Menschen für den Geschmack essen gehen?
Ja, ich.
Normale Menschen, die nicht mit dem Thema Kulinarik so versiert und so intensiv unterwegs sind wie du. Glaubst du, meine Theorie ist, These, Menschen gehen in erster Linie essen, um satt zu werden?
Nein.
Du glaubst wirklich, die gehen hin, um zu schmecken?
Ja. Ich glaube, dass sehr viele Leute, sonst gäbe es ja die Diskussion nicht, wo gehen wir heute hin? Italiener? Chinese?
Meine weitere These ist, man bildet sich ein, dass man in dem Moment Hunger auf das italienische Kulinarikgefühl hat. Aber ich glaube nicht, dass man eine Pizza dann beim Italiener oder Spaghetti Vongole isst, um wirklich mit allen Sinnen sich auf den Geschmack zu konzentrieren. Das glaube ich einfach nicht.
Naja, grundsätzlich essen wir, weil wir Hunger haben.
Ja.
Ja, aber dieser Hunger lässt sich auf viele Art und Weise besänftigen. Entweder über reine Füllmasse oder aber eben auch über genusshafte Füllmasse.
Ja, und ich glaube, dass der Genuss bei vielen Menschen gar nicht stattfindet. Ich glaube, die Leute denken einfach nicht daran, Essen zu genießen und zu erschmecken.
Das würde sämtlichen Restaurants, die wir in Hamburg, und jetzt gehe ich mal von Restaurants auf, aus. Na, es können ja auch Imbissbuden oder ähnliches sein. Oder nennen wir es mal eher Fastfood-Ketten. Mhm. Junkfood-Ketten.
Aber du gehst von Restaurants aus.
Ich gehe jetzt von Restaurants aus.
Ja,
Leute entscheiden sich ganz klar für die Kulinarik, die sie anbieten. Ganz klar. Dass da noch weitere Facetten drin bestehen, die diesen Geschmack unterstützen, das ist klar. Aber ich habe ganz klaren Jipper. Ich habe ganz klare Bedürfnisse. Ich habe ganz klares Geschmacksbild im Mund, was ich erfüllt haben möchte.
Bei jedem Restaurantbesuch?
Bei dem, für die ich mich freiwillig entscheide, ja.
Okay, aber nochmal. Wenn jetzt jemand...
Warum nochmal? Die Frage wird nicht anders beantwortet, nur weil sie sie ein zweites Mal stellst.
Nee, ich rede ja
Willst
gar
nicht... Willst du deine These bestätigt haben oder akzeptierst du, dass es eine andere Meinung dazu gibt?
Tue ich total akzeptieren, aber ich meine ja gar nicht deine Meinung dazu, sondern ob du auch glaubst, dass das Gros der Menschen...
Ja, das habe ich doch gesagt.
Das habe ich nicht
mitgekriegt. Ich bin das Gros der Menschen. Also, ich bin der Durchschnitt.
Okay, gut.
Das sage ich immer okay, wieder, ich bin Mainstream.
Okay, das hättest du dazu sagen müssen, dass du fühlst, okay, das habe ich jetzt so nicht interpretiert.
Ich bin das Maß aller Dinge, lieber Sebastian.
Ja, das weiß
das
ich ja auch.
Das wir nach zweiten Nein. Aber generell glaube ich, dass meine Wahrnehmung von Essen nicht anders ist als die von anderen Menschen. Deshalb verstehe ich es ja auch so gut.
Ja.
Weil ich ja auch meine persönlichen Bedürfnisse befriedige in dem, was ich koche. Und ich verstehe, dass es Kritik gibt daran. Das verstehe ich total. Ich finde sie oft nicht berechtigt, weil manchmal vielleicht die Idee dahinter nicht ganz gesehen wird. Aber grundsätzlich verstehe ich die Kritik immer wieder und in dem Moment des einzelnen Kritikers ist sie auch angebracht. Mhm. Weil vielleicht die Erwartungshaltung andere war. Mhm. So, das ist jetzt die Bollerei zum Beispiel als Beispiel, die momentan sehr gut abschneidet, weil sie auch wirklich bombastisch kocht.
Ja, also auch wenn mir das jetzt niemand glaubt, aber es ist wirklich so. Ja, es ist wirklich, da ist was passiert.
Ja. Und da glaube ich auch so ein bisschen, dass die Zeit uns ein bisschen in die Karten gespielt hat und die Leute haben verstanden, dass es kein reines Tim Mälzer Restaurant ist. Das konnte ich jetzt mantraartig immer und immer wieder wiederholen. Das heißt, Menschen, die mich früher aus der Haushaltsküche kannten, also wo ich tagtäglich oder auch wöchentlich bei der ARD Dinge gekocht habe, die für den normalen Haushalt gedacht waren. Eine Maispouladenbrust mit Pilzen, einen simplen Kartoffelsalat. So Menschen haben das gesehen und dachten, ich würde die gleiche Küche auch in meinem Restaurant anbieten. Das tue ich aber nicht. Das ist eine andere Küche. Das eine ist der Auftrag, die Menschen zu Hause mit praktikablen Tipps zu versorgen, um sie zum Kochen, zum Frischkochen zu motivieren. Und das andere, die Leute wollen einen schönen Abend haben und ich möchte meine Form der Kulinarik anbieten, die jetzt vielleicht nicht hochgradig dezidiert ausgearbeitet ist, aber die auf jeden Fall auf dem Punkt ist, in der Gesamtkonstellation. Ähnlich wie das 11 Madison at the Park, nur natürlich jetzt nicht in dieser kompletten Wertungsebene. Verstehst du, was
ich
meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Es gab Kritiken, die haben mich mit Alexander Herrmann verglichen, wo ich sage, naja, das ist ein Unterschied. Das eine sind 2 Sterne, ja, und das sind 150 Euro und das andere ist kein Stern, aber 50 Euro pro Person. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst sagen, das hat mir besser gefallen, ja. Kannst du sagen, dass es besser oder schlechter ist, hege ich schon Bedenken. Oder jetzt gerade gibt es eine Schlagzeile mal wieder im Netzwerk, also zum 100. Mal.
Netzwerk.
Ich finde das so faszinierend, nachdem die so eine Kacke gebaut haben mit dem Bildchefredakteur, da die Untersuchung, dass sie immer und immer wieder so viel Gift ausschütten. Und da steht gerade heute, eine Stunde, der Artikel ist inzwischen 5 Tage alt, wird immer und immer wieder rezitiert aus dem eigenen Netzwerk. Lass mich ganz kurz gucken, ich google mir ja selber.
Geh doch einfach auf tag24.de.
Ja, aber es ist Tag 24.
Ja, natürlich.
Es ist Tag 24. Und wo du sagst, irgendwie krass, also die wissen nicht so richtig, was sie da tun. Tag 24 ist das. Tim Mälzer, Gäste mit heftiger Kritik am Lokal des Fernsehkoches.
Ja, habe ich auch gelesen.
So, und da steht dann
der
drin.
Der kommt aber erst im letzten Drittel, ne?
Ja, da haben wir uns auch erinnert. Aber scheinbar alles andere als gut kommt. Alles andere als gut ankommt.
Ja.
Mit bla 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 bla. Von mickrigen Portionen zu XL-Preisen in Anführungszeichen. Das bedeutet, es ist ein Zitat.
Wenn überall, also von
Nee, in Anführungszeichen bedeutet ein Zitat.
Ist das so?
Ja. Der wollen wir noch zu den Harmlosen. In den ersten Mal sammelt das Fett so. Das mit den Punkten ist allerdings eher wirklich nicht so ganz so geil.
Was für Punkten?
Na, es gibt so 2,6 von 5 möglichen Bewertungssternen bei irgendwelchen Portalen. Für absolut schlechten Service, unterirdisch, Pasta zerkocht und überwürzt wie im Altersheim.
Oh.
So, das sind jetzt 4 Zitate aus Kritiken. Jetzt weiß man nicht, ist es einmal, mehrfach oder sonstiges. Aber eben die Schlagzeile daraus mit heftiger Kritik oder eben zerpflücken den Laden oder so, das ist schon eher journalistische Freiheit. So, und in dem Sinne, wenn die mich anpissen wollen, ja, viel Spaß dabei. Aber sie müssen auch immer verstehen und ich glaube einfach, dass die Kritik, die in diesen Ebenen geführt wird, wie gesagt, ernst zu nehmen ist von meiner Seite aus, aber einer Berichterstattung in einer Journalie nicht angemessen ist. Mhm. Denn sie ist nicht recherchiert. Sie ist nicht abgenommen. Es ist, jemand sagt was und sie wiederholen es und machen daraus einen Artikel. Das ist das Gefährliche.
Ja, das stimmt. Aber was meintest du eben noch mit dem Bildchefredakteur?
Das Ibben-Netzwerk hat auch die Untersuchung zurückgezogen.
Ach so, okay.
Das hat doch Chef gesagt, nee, das können wir nicht machen.
Okay, es hörte.
Damit die Konkurrenten sozusagen nicht angezählt werden. Und ich sage so genau.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, Ibben ist mein ewiger Begleiter. Es ist manchmal nervig, weil Menschen mich drauf ansprechen und sagen, ey, was ist da los? Wo ich sage, ey, zum Licht gehört Schatten und zum Schatten gehört Licht. Es ist halt manchmal ein bisschen ermüdend.
Aber lass uns bitte nochmal zurückgehen auf die aktuelle Bullereiküche, ist keine typische Melzerküche.
Ja.
Wie kannst du das mit deinem Ego vereinbaren?
Es ist keine Melzerküche im Sinne von dem, was ich in der Öffentlichkeit darstelle.
Ah, okay.
Also nochmal,
ich habe einen Auftrag,
wenn ich im Fernsehen koche. Mhm. Ich habe einen Auftrag. Entweder stelle ich Rezepte dar und dann möchte ich, dass die Menschen das nachvollziehen können und zu Hause nachkochen. Mhm. Dass das Budget berücksichtigt ist, dass die Dauer berücksichtigt ist, dass die Technik berücksichtigt ist, als auch die Ausstattung. Weil da gucke ich einfach auf einen normalen Haushalt. Da gucke ich nicht auf die Hobbyköche, da gucke ich nicht auf die Hyperinteressierten. Ich versuche Menschen, die im Alltag sich auch mal was Normales kochen wollen, darauf gucke ich. Das heißt, es ist alltagstauglich, es ist praktikabel. Dadurch muss ich bestimmte Gerichte in meiner Herangehensweise ein bisschen reduzieren. Mhm. Ich muss sie ein bisschen klarifizieren. Aber sie sind von der Zusammensetzung als auch von der Vielschichtigkeit derer Produkte eben nicht unbedingt immer mit einem Restaurantessen zu vergleichen. Im Restaurant wiederum ist es was anderes. Das heißt aber, wenn ich jetzt Frikadellen mit Kartoffelsalat mache in einer Sendung, weil ich denke, hey, der Deutsche isst gerne Hackfleisch. Und Kartoffeln isst er auch gerne. Und ich überlege mir, wie kann ich jetzt dem ein gelingsicheres Rezept angedeihen lassen? Der sieht das jetzt. Und jetzt will er die Original-Melzer-Hackfrikadelle essen mit Kartoffelsalat. Mhm. Dann kann ich die in meinem Restaurant nicht abbilden. Mhm. Das habe ich auch schon oft erklärt. Einfach, weil wir mit einem Deckungsbeitrag arbeiten. Das heißt, jeder Mensch, der dort ist, verursacht Kosten im allerersten Moment. Miete, Strom etc. bla bla. Und ich bin's auch, also ich weiß auch, dass die Leute inzwischen genervt sind, wenn ich das erkläre. Also gibt es eine andere Küche. Und diese Küche ist nicht das, was unbedingt jemand erwartet in dem Moment. Es gibt manchmal spektakuläre Überraschungen. Wirklich ganz toll. Also unfassbar geil gekocht. Wir haben natürlich auch eine Karte mit einem gewissen Fleischschwerpunkt. Also wo auch, wir haben eine sehr gute Grillkarte. Wenn jetzt jemand das Überraschungsmenü isst und im Hauptgang kein Steak bekommt, ist der manchmal enttäuscht, weil er denkt, Melzer isst nur Fleisch. Mhm. Oder kocht nur. Aber stimmt nicht. Ich koche so vielseitig und so abwechslungsreich und wir haben gerade in der Bollerei, die Karte ist ja wird von mehreren Leuten gleichzeitig entwickelt. Meine Aufgabe ist es, diesem gesamten Angebot eine Art von Tellersprache beizugeben. Meine Idee ist es, das auf die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren. Meine Aufgabe ist es, dort ein intelligentes Preis-Leistungs-Verhältnis zu machen. Und das, würde ich sagen, haben wir alle mal erreicht.
Und darüber habe ich mich mit dem Kollegen Rach neulich unterhalten, der einen riesen, wie ich fand, sehr nette, sehr gute Brandrede darauf gehalten hat, dass die Gastronomie immer noch viel zu günstig ist, viel zu günstig. Und der hat das wirklich so dezidiert und so gut einfach mal dargestellt, warum es viel zu günstig nach wie vor ist. Und das war mir so überhaupt nicht bewusst. Was du auch gerade, wovon du sprichst, Wareneinsatz, Miete, Kosten der Mitarbeiter. Natürlich möchte man auch sehr gute Qualität haben und regional kochen, eben nicht mehr die scheiße Eimer und Klobus. Teilweise hatte ich dann wirklich das Gefühl, fuck, ich habe verhältnismäßig so viel mit kulinarischer Gastronomie zu tun und weiß trotzdem so wenig darüber eigentlich, worauf es ankommt und wie sich die Dinge zusammensetzen.
Also wenn du die momentan kalkulative Welt oder kalkulatorische Welt betritt, ja, dann sind viele Gerichte viel zu günstig. Genau. Allerdings dürfen wir auch eins nicht vergessen, sie wird auch, wie alles, sehr viel teurer gerade und dadurch geben wir auch einigen Menschen nicht mehr die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Mhm. Und da müssen wir auch aufpassen. Also grundsätzlich ist eine Aussage von Christian richtig, dass Gerichte, wenn man wirklich die Dienstleistung plus den Warenwert, also nicht den Warenwert, sondern den Warenwert, sind sie oft zu günstig angeboten. Funktioniert in der Vergangenheit eben über übermäßigen physischen Einsatz. Mhm. Also als ich selber gekocht habe, deshalb hat Christian, glaube ich, auch, waren diese 14, 16 Stunden-Tage waren an der Tagesordnung, damit ich es leisten konnte, das Essen für diesen Preis zu verkaufen.
Ja, hat er auch erzählt.
Und das ist das, was viele Gastronomen machen. Die betreiben komplette Selbstausbeutung. Nicht jeder, aber es ist kein fauler Hund dabei. Ich kenne persönlich keinen Menschen aus der Gastronomie in der Selbstständigkeit, Unternehmertum oder führenden Angestellter, der wirklich mit dem klassischen Arbeitsaufwand klarkommt. Das ließe sich nur ändern, entweder über Prozesse der vorgefertigter Lebensmittel. Das will man ja eigentlich nicht. Neue Konzeptionen oder eben höhere Preise aufgrund des Faktors Mitarbeiter. faire Löhne. Mhm. Ich glaube, dass wir in der Gastronomie faire Löhne in bestimmten Ebenen zahlen und ich glaube, dass wir in bestimmten Ebenen keine zukunftsvisionäre Löhne bezahlen. So heißen für den 40-jährigen, 45-jährigen Mann, mhm, 20 Jahre Berufserfahrung, da ist die Diskrepanz zwischen Einstiegsgehalt und Folgegehalt, wenn er keine Führungsebene besetzt, ein Ticken zu niedrig. Aber es ist halt momentan noch nicht anders zu rechnen. Also es gibt diverse Überlegungen, wie man es anders gestalten könnte. Dazu gehört zum Beispiel, was schwer ist, die Gestaltung von Lohnnebenkosten.
Was heißt das konkret?
Naja, dass wir ja nicht nur das Gehalt bezahlen, sondern wir bezahlen auch Lohnnebenkosten. Und die sind relativ hoch in Deutschland. Und die machen, weil wir eben nicht ein, wenn da zum Beispiel ein Arbeitgeber entlastet werden könnte, ja, dann bin ich der Meinung, könnte man wirtschaftliche Arbeiten und den Arbeitnehmer parallel dazu eben auch ein höheres Gehalt aussprechen. Wir haben, mhm, wir überlegen gerade, das ist eine Überlegung, aber die ist richtig kompliziert. In Österreich gibt es ein 13. Monatsgehalt. Mhm. Eigentlich so müsste sowas auch bald in Deutschland geben. Bloß das zu rechnen jetzt bei 100 Mitarbeitern, kann man sich das mal ganz kurz ausrechnen, was das kosten würde.
Also in manchen anderen Branchen gibt es das ja in Deutschland.
Genau. Ne? Ja, aber die haben ja auch einen anderen Waren. Also die haben einen anderen Materialaufwand. Wir haben einen richtig hohen Materialaufwand. Wir sind keine Designagentur. Wir sind keine, und das meine ich nicht abwertend, sondern einfach nur beobachtend. Ganz ehrlich, was hat eine Agentur für einen Arbeitsaufwand? Materialaufwand?
Naja, wenn es hochkommt, alle 5 Jahre mal neue Schreibtische.
Genau, und die können, sie ganz gut abschreiben. So, wir haben tagtäglich Wareneinsatz, den wir fahren müssen. Das ist bei uns ein Breaker.
Zähl mal den Wareneinsatz ein paar Sachen auf. Was konkret?
Haben wir das schon so oft erzählt.
Sag mal, also meinst du damit Lebensmittel?
Lebensmittel.
Gut, okay.
Das meinst du. Verderbliche,
ja, klar,
okay. Verderbliche Ware.
Ja, alles klar. Ja, natürlich. Also nochmal, mir ist mal einmal mehr klar geworden, wie diffizil das Bild Gastronomie auf der einen Seite, also gar nicht auf der, ist. Ja. Das ist wirklich, und ich glaube, dass es teilweise mit den ganz falschen Augen betrachtet wird, tatsächlich.
Das wird auch Konsequenzen haben in der Zukunft. Entweder wird es hochpreisiger, oder ich glaube auch, dass die Kochmethode in Restaurants sich verändern wird.
Also interessant war übrigens auch, ich habe...
Was hast du denn gelernt eigentlich da auf den Chef Days?
Na, ich war ja nicht...
Mit wem hast du dich unterhalten?
Naja, ich habe das moderiert.
Ja.
So. Und das bedeutet ja in allererster Linie, dass ich dafür verantwortlich geworden bin, dem Ganzen einen moderativen Rahmen zu geben, zwischen den Köchen, die auf die Bühne kommen und kochen, ein paar lustige Sprüche zu sagen, und dann kommen da halt die üblichen Verdächtigen. Luki Maurer, Hans Neuner, Christian Rach,
Hans Neuner,
Tim Raue,
was hat der erzählt?
Jörg Meyer.
Wer?
Hans Neuner hat dort oben gestanden und hat einfach mit seiner Mannschaft zusammen gekocht.
Ja, was?
Das kann ich dir nicht mehr sagen.
Ja, du warst doch dabei.
Ja, du weißt ja, wie es ist. Während die auf der Bühne sind, bin ich hinter der Bühne,
vorzubereiten. Ich dachte, du hast das moderiert.
Nee, das habe ich nur mit Luki gemacht.
Mit Luki und mit Christian.
Und mit Christian. Christian war ein richtiger
Daniel
Talk.
Hamm.
Und mit Daniel Hamm war auch ein
richtiger Talk. Und wem noch? Talk.
Genau. Mit Jörg Meyer. Mhm. Der war auf der Barbühne sozusagen. Mhm. Hier, Charles Schumann, mit einer italienischen Barlegende. Hab seinen Namen vergessen. Das war auch eine coole Socke. Ja.
Und Kai Pirinha.
Kai, ja, sehr schön. Ja, nein, also mit Luki war natürlich toll, weil Luki einfach ein guter Typ ist. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal unterstreichen. Diese Leidenschaft, die dort an den Tag gelegt wird, hat sich mir nochmal komplett neu erschlossen.
Finde ich gut.
Du musst auch wirklich, echt Bock darauf haben, weil es ist teilweise
einfach. Also ich freue mich wirklich, dass du es begriffen hast und dass du es siehst. Mich macht es ein bisschen traurig, dass ich das bei dir nicht hervorrufen konnte.
Weil du viel mehr bist als der klassische Koch, ehrlicherweise.
Was?
Naja, du bist Fernsehstar, du bist Entertainer, du bist Kochbuchautor, du bist mehrere Restaurantinhaber und so weiter und so fort. Das heißt, du bist nicht mehr der klassischste aller Köche. Das wollte ich damit gesagt haben. Übrigens sagten mir Leute, die auf der Eröffnung von deinem Restaurant im Chiaro gewesen sind, im Hotel de Rome, im Hotel de Rome gewesen sind, dass sie die Handschrift erkannt haben sofort, aber nicht in der Küche, sondern an den Möbeln, an den Einstickereien in den Möbeln, an den aufgebügelten Patches. Was wir eingangs sagten, Bullerei-Style, das finde ich auch geil.
Ich muss auch sagen, dass von der Küche ist es auch bei einer Öffnungsparty nicht ganz zu kommunizieren, weil es war Fingerfood, also es war ein Flying Service, nicht Fingerfood. Mhm. Aber in der Karte kannst du es deutlich erkennen, bis auf einige herausragende Gerichte, die der Volksmund mir nicht zutraut. Es war ja wirklich so, die haben sich ja mal fast entschuldigt dafür, dass ich das mache. Also nicht
ja, aber ich weiß, so, was sie meinen.
So immer dieses, ja, wie funktioniert ein Luxushotel mit Tim Mälzer zusammen? Aha. Das ist ja wie, keine Ahnung, Christiane F. und was. Also weißt du, so kam
Kaviar
mir das,
und Milch.
Das kam mir die ganze Zeit so, warum, was ist falsch? Ich kann gut schmecken, ich habe eine Facette des Kochens so, eine Facette des Kochens so und eine Facette des Kochens so.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin sehr facettenreich.
Man verbindet das, ein großes Maul nicht mit Fine Dining vielleicht.
Es ist ja auch kein Fine Dining. Es ist
Fine Hotel.
Es ist ein feines Hotel, aber meine Aufgabe ist es ja dort auch, diese Gastronomie für die Straße zu öffnen und eben nicht elitär zu gestalten, sondern es geht um genussvolle, fein dezidierte Küche, die eben auch von den Menschen verstanden wird, die vielleicht ohne Vorbildung diesen Genuss
nehmen. Aber japanisch, und italienisch hört sich jetzt
wir haben Straße eine an. Sehr, sehr, sehr schöne Speisekarte geschrieben, die einfach manchmal Punch ist, auch die auch gut ins Hotel passt, wo wir einfach bestimmte Gerichte, also eine Minestrone ist auf der Karte.
Oh, geil.
Eine Minestrone mit Tortelloni. Und zwar einfach so gekocht, wie sich das gehört. Mehr haben wir nicht gemacht, aber die ist so auf den Punkt gekocht, dass die Leute gesagt haben, wow, endlich mal wieder eine Minestrone. Das ist Tim Mälzer-Style. Durch und durch.
Finde ich auch übrigens. So, ja, das ist Tim Mälzer-Style.
Wir haben allerdings auch Krudos. Also Krudos im Sinne von Sashimi. Daher kommt ein bisschen der japanische Stil. Und da zeige ich schon, was ich geschmacklich in der Lage bin, respektive was ich meine mit der Reduktion auf das wirklich Wesentliche, ohne Eitelkeit. Also wir haben da wir haben zum Beispiel einen Burrata dort auf der Karte, den ich ein bisschen weiterentwickelt habe, weil ich sehr konsequent bin. Nicht, was der Gast von Burrata erwartet, sondern was ich in der Burrata sehe. Und ich sehe dieses.
Sag mal nichts. Ja. Ich will mal wie sagen, wie ich eine Burrata sehe. Ich sehe eine Burrata auf einem Tonteller, daneben ein paar Tomaten und irgendwie so ein Salatbouquet.
Ja, und das ist.
Und Öl.
Genau, und das ist der gängige Weg, und den bediene ich diesmal nicht. Was ich mache, ich sage, was ist das Schöne an Burrata? Burrata braucht eigentlich gar nichts, weil dieses milchsaure, cremige, wenn der Burrata fit ist, also wenn er wirklich was kann, den Grundgeschmack von der Milch, wunderbar, traumhaft schön. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht gerne Mozzarella mit oder überhaupt Burrata, diese Welt mit Essig essen. Da ist die Säure drin. Es gibt eigentlich, jeder macht Balsamico-Essig auf dem Mozzarella. Ich sage, eigentlich killst du ihn damit. Du ballerst diese gut ausgearbeitete Milchsäure. Und das mache ich jetzt das erste Mal, dass ich meiner eigentlichen Kunst, nämlich Geschmack, nachgehe und sage, ich versuche das in einer gewissen puristischen, subtilen Art anzubieten, und ich verbeuge mich und unterwerfe mich dem Produkt. Und das ist für mich nicht Fallen Dein, sondern das ist für mich die Quintessenz meines Schaffens, und das ist Bescheidenheit. Und das ist auch die Kritik, die ich ja oft an Kollegen übe.
Ja, oder Reduktion auf das Wesentliche.
Das meine ich ja. Das ist ein bisschen das Architektonische, aber nicht in einer Reduktion im Sinne von einem Stück verbrannten Lauch auf dem Teller, sondern ich will immer noch sexy sein. Es soll immer noch genau dich da abholen, wo du bist. Ich will nur deinen Horizont eröffnen, dass es nicht immer die Tomate sein muss.
Siehst du, und das ist genau das, was ich vor einer Viertelstunde gesagt habe, dass ich da hingehen sollte eigentlich, um den Burrata, die Burrata wirklich zu schmecken. Das, was ich meinte. Ja. Gehen die Leute wirklich hin, weil sie sagen, oh, ich gehöre italienisch essen, das ist eine klassische Burrata mit. Oder dass sie eben mal nicht den Balsamico-Essig raufnehmen und der Burrata die Chance geben, sie zu erschmecken. Und ich sage, ich bleib dabei. Das machen die wenigsten. Ich werde die nächste Burrata schmecken wollen. Und das ist doch viel geiler.
Ich weiß nicht, warum du so negativ. Ich glaube, ganz im Gegenteil, Geschmack besteht. Du bist unverschämt den Leuten gegenüber, die essen gehen. Und
ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Das ist
aber so meine ich es.
Ja, aber ich weiß, was du versuchst zu sagen, aber es ist unverschämt. Es ist nicht korrekt. Menschen wollen essen. Ich glaube, dass die Kulinarik viel falsch gemacht hat, aus der Eitelkeit von Köchen heraus. Und ich gehöre genauso dazu. Ja. Ich habe auch meine düsteren Zeiten. Ich nenne es ja immer die Frittierzeiten, habe ich damals schon erzählt. Wo ich über sehr hohe Teller, sehr kunstvoll angerichtet, zu Tode frittiert habe. Und manchmal ist das nur eine Sache des Koches, und der Koch vergisst den Gast, nicht böse, weil er sich selber in der Situation nicht sieht. Ich habe zum Beispiel, und Kitchen ist ja genau das, ich bin so oft Gast und muss irgendwas nachkochen und erfahre dann im Finale ja auch oft von wegen, wie das Gericht eigentlich geht. Und dann muss ich sagen, ich habe es nicht geschmeckt. Ich habe es nicht geschmeckt. Und da hat er sich dann entweder verrannt oder aber das hätte eine andere Vorbereitung gebraucht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich.
So. Und das ist das, dass die Geschmäcker der Leute nicht unbedingt immer so ausgeprägt sind wie diejenigen von Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Mhm. Ein Koch sollte besser schmecken können. Was er nicht vergessen darf, ist, dass was er schmeckt, nicht jeder schmecken kann.
Ja, und im Prinzip ist dir das ja jetzt gerade letzte Woche offensichtlich passiert. Ja. Du hast ein Gericht gesehen, ja, auf das du eigentlich keinen Bock hattest, bis, ja, du es geschmeckt hast. Hm? Ja. Ja. Und das ist ja schon geil.
Ja, aber das habe ich oft. Ich bin ja ganz oft. Ich war jetzt zum Beispiel, oh, das war geil. Darf ich das jetzt schon sagen? Ja, das darf ich sagen.
Na?
Auf meinen Reisen bin ich durch Zürich gefahren und war in einem türkischen Restaurant namens Gül.
Uh-huh.
Sensationell. Boah, war das sexy. Das hat mich begeistert. Das kann ich wirklich. Das ist ein Restaurant, eine Empfehlung, die ich aus vollem Herzen abgeben kann.
Und das kanntest du nicht vorher?
Nein, das war richtig geil.
Und in welchem kulinarischen Bereich sind wir
türkisch da? Türkisch.
Ja, aber Fine Dining oder türkisch. Hausmannskost?
Nee, so
oder?
Eine ganz besondere Art. Eine ganz neue, also für mich eine frische Art türkisches Essens. Also wirklich sexy, wenig Fleisch, nicht der Grillteller, sondern wirklich mit Aromen, wo ich dachte, wow. Mhm. Vielleicht so ein bisschen in diesem Bereich der Levante-Küche, aber ein bisschen geiler noch. Mhm. Ein bisschen mehr. Da war richtig so geile Gewürze.
Und nimmst du da was mit für deine Küche?
Nee, also insofern nehme ich da nichts mit, weil ich glaube, dass der Schritt, vielleicht begeistert mich das auch schon an mein Konzept im Hotel de Rome erinnert hat.
Mhm.
Also weil die Art und Weise, die Herangehensweise, die Denke, ist eine sehr zeitgemäße. Und das ist zum Beispiel, obwohl wir sehr unterschiedliche Küchen anbieten, haben wir trotzdem eine Ähnlichkeit. Also haben wir trotzdem eine Überschneidungsgröße. Und das, glaube ich, das ist immer eine bestimmte Welle. Und die Welle wird jetzt die nächsten 10 Jahre anhalten, da bin ich mir sicher. Ich hole mal eine Frage raus, weil jetzt habe ich doch wieder mehr gesprochen, als ich eigentlich wollte. Oh ja, das ist, lieber Sebastian, was hast du von mir mitgenommen oder gelernt, seitdem wir Zeit miteinander verbringen? Die Frage soll ich dir stellen.
Das Nähe...
Musst du ernsthaft überlegen?
Nee, ich will überlegen, wie ich es formuliere.
Ja.
Und natürlich muss ich überlegen. Es sind so viele Sachen, die ich mitgenommen habe.
Ja, das meine ich.
Tatsächlich, dass Nähe durch Distanz entstehen kann.
Mhm.
Ich glaube, dass ich gelernt habe, dass man manchmal schlechter ans Ziel kommt, wenn man versucht, sich winkend voreinzustellen, als wenn man die Dinge vielleicht sich einfach entstehen lässt. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein typischer Melzer jetzt. Das ist ein ganz, ganz, ganz typischer Melzer. Damit pustest du das Licht meiner Kerze so rigoros aus.
Nein, was dein Problem ist, du denkst über deine Worte nach. Und sag doch mal, was du von mir gelernt hast. Du denkst
drüber nach. Nähe durch Distanz. Nähe durch Distanz.
Bedeutet was?
Na ja, dass man sich nicht immer irgendwie präsentieren muss, um wahrgenommen zu werden, sondern dass man vielleicht auch einfach mal isst, ohne eine zu große Erwartungshaltung zu haben.
Ich muss mich kurz umdrehen. Habt ihr das verstanden?
Ihr dürft ehrlich sein.
Nee, das sind leere Blicke. Ja, ich gucke in leere Augen.
Ja, ist doch in Ordnung.
Ich gucke in sehr leere Augen. Meinst du das in Bezug auf mich oder generell auf die Umwelt?
Nein, auf dich.
Also, dadurch, dass wir eigentlich miteinander privat nicht sehr eng miteinander sind, hast du was gelernt?
War das die Frage?
Ja, weil du sagst irgendwas mit Distanz und irgendwie komme ich dann...
Stell bitte die Frage nochmal.
Jetzt habe ich das weggeschmissen. Was du von mir gelernt hast. Ist das nicht meine Frage, ne? Die würden
natürlich hier von ist das nicht deine Frage.
Eigentlich soll ich fragen, was wir voneinander gelernt haben, aber ich stelle die anders.
Ah, okay, du Arsch.
Ja.
Also Sekunde, ich muss ja auch drüber nachdenken dürfen, ne? Also erst einmal ist eine große Qualität von dir und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so. Hm. Eine Frage von dir setzt natürlich im gleichen Moment auch ein bisschen Druck auf, ne? Mhm. Weil man natürlich weiß, dass du ein kreativer Mensch bist, der auch gerne kreative Dinge hört, in einer Form, die er so noch nicht gehört hat. Also keine 0815 Antwort. Mhm. Deswegen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, nenn einen Satz, der Tim charakterisiert, würde ich sagen, Nähe durch Distanz.
Ja, das trifft es.
So, und das ist, das habe ich als allererstes gesagt.
Ja, jetzt sitzt aber jemand und fragt, was bedeutet das?
Wenn du nicht willst, wie sage ich das am besten? Naja, du weißt doch genau, was ich meine.
Ja, aber die Zuhörer nicht.
Doch, ich glaube schon.
Nee, ich glaube nicht.
Na, ich glaube, je mehr man sich versucht, bei dir zu positionieren, desto schlechter geht es aus.
Ja.
Ja. Na, Gott sei Dank.
Und das hast du von mir gelernt?
Ja, das habe ich von dir gelernt.
Von mir?
Ja.
Oder nur gelernt?
Nee, das, naja, von dir, weil du mich das schon ungefähr 97 Milliarden Mal hast spüren lassen. Mhm. Tim, wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche Regel wäre das?
Einfach mal die Fresse halten. Das kam schnell.
Das kam sehr schnell.
Nee, wirklich, das kann ich so simpel beantworten. Und es ist, jetzt fehlt mir das Fremdwort, einfach gelebte Toleranz. Ich finde, wir sollten mehr versuchen zu verstehen, was der andere sagen will, uns ein bisschen mehr hineinzudenken und ein bisschen mehr die Quintessenz des Gesagten des Gegenübers zu verstehen und nicht auf dieser intoleranten Rechthaberei dogmatischen Philosophie rumzureiten und anderen Leuten Dummes zu tun. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Menschen wirklich was Schlechtes will.
Okay, ja.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ernsthaft über jemanden wirklich despektierlich voller Ernst gesprochen habe. Ich rede sehr oft grenzwertig über jemanden oder über Situationen, über eine Dinge, aber das tue ich aus dem Beweggrund des Respekts, um ein Gespräch am Laufen zu
halten. Wie soll das jemand raushören?
Das hören nicht alle raus, aber viele hören es raus. Und ich finde auch, dass derjenige sagt, das verletzt mich, dann ist es auch meine Verpflichtung zu sagen, das wollte ich nicht, wie muss ich das formulieren oder bin ich zu weit übers Ziel?
Und was ist mit den Menschen, die sich nicht trauen, dir zu sagen, das verletzt mich, weil sie Angst haben, dass du sie dann feuerst oder nichts mehr mit ihnen zu tun hast oder sie noch blöder findest oder denken, das ist Majestätsbeleidigung?
Das ist meine größte Herausforderung, dass Leute verstehen.
Ist es nicht wirklich, oder?
Ja, das ist die größte Herausforderung, dass Leute offen zu mir kritisch sind, ohne unverschämt kritisch zu sein.
Aber verstehst du auch, dass es Leuten schwerfallen könnte,
dir kritisch zu sein? MeToo verstehe ich komplett. Musste ich meine Rolle überdenken. Musste ich mein Bild von mir selber überdenken.
Und wie weit bist du da prozentual?
Bei MeToo?
Mhm. Ich würde sagen. Also bei deinem eigenen MeToo?
Ja, ich glaube sehr weit.
Ja?
Ja, ich glaube sehr
70%,
weit.
70%,
90%? Ja. Ich kann mal nicht sagen, Prozentzahl finde ich doof, aber ich merke ja deshalb dieses Ding, was du da gemacht hast mit dem Flachwitz, wo ich denke, so richtig lustig ist es nicht. Und das denke ich so, vielleicht hätte ich vor 2 Jahren mir noch auf den Schenkel geklopft. Aber wahrscheinlich schon damals nicht, weil ich bin wirklich, das Lustige ist, dass ich, obwohl ich so laut bin und manchmal so hart an der Grenze, empfinde ich mich nicht als ordinär. Und das ist echt ein schräges Bild.
Vielleicht nicht ordinär, aber vielleicht bist du, also du sagst ja oft, dass du voll von dir selbst bist.
Ja.
Ne? Und die Frage, die mich jetzt daraus interessieren würde, ist, ob es für dich ein ernsthaftes Problem darstellen könnte, dass die Leute tatsächlich nicht die ungeschönte Meinung sagen, weil sie einfach denken, einem Tim Melzer sagt man die ungeschönte Meinung nicht. Das gehört sich nicht oder das zieht was nach sich. Das kann doch auch scheiße sein, wenn du nicht weißt, ob die Leute dir gegenüber ehrlich sind.
Ich finde es für mich anstrengend, wenn Leute sich zu mir überhaupt im Verhältnis sehen. Das stört mich sehr.
Das kannst
über
du aber
mir oder nicht, unter mir.
Kannst du den Leuten aber ja nicht übel.
Nee, nehme ich auch nicht über, aber es stört mich trotzdem. Ich möchte, weil ich lass mich doch entscheiden, wie ich dich sehe. Mhm. Also ich mag das nicht, wenn Menschen sich über mich stellen und ich mag das nicht, wenn Menschen sich unter mich stellen. Mhm. Wenn du dann durch dein Verhalten von mir wahrgenommen als unter mir stehst, gut, dann hast du es dir verdient. Mhm. Aber genau das Gleiche ist über. Und das ist meine größte Herausforderung. Das manchmal gibt es richtig schwere Momente. Das heißt, wenn ich meiner eigenen Persönlichkeit nicht nachgehen kann, weil ich das Gefühl habe, dass sich jemand zu mir als minderwertig ist das falsche Wort, aber nicht auf Augenhöhe.
Genau das meine ich.
Und dann muss ich sehr viel dafür arbeiten bei dem Gegenüber, um dieses Gefühl herzustellen.
Ja, und es ist ja auch anstrengend, weil du musst doch...
Also aber ist es doch gar nicht. Du warst doch jetzt am besten dabei. Ich und ein Freund, wir haben hart diskutiert und wir haben auch verbal hart diskutiert. Aber wir waren immer auf Augenhöhe. Und warum solltest du das nicht dürfen? Aus welchem Grund? Weil meine Wurst härter ist, brauner oder was auch immer.
Ja, oder weil du dann vielleicht heimgehst und sagst, so weißt du was, wir lassen das für den Podcast.
Ja, aber wenn...
Zum Beispiel.
Aber das solltest du denn sagen, wenn du dich sozusagen meinungstechnisch mir gegenüber nicht positionieren kannst, dann solltest du sagen, wir lassen das mit dem Podcast. Für den Idioten arbeite ich nicht. Mhm. Das ist doch eine ganz, also ich sollte doch dasselbe Risiko empfinden, dass du sagst, ich mach das nicht weiter. Also wenn du glaubst, dass ich hier sitze, weil ich der geile Melzer bin, wenn du gehst, ist Fide Gastro Geschichte. Es gibt kein zweites Fide Gastro ohne Sebastian. Es wird vielleicht einen neuen Podcast mit dem Melzer geben, aber es gibt keinen zweiten Fide Gastro. Und das verstehe ich nicht, dass ich das erzählen muss. Dass ihr nicht die Wertung habt, dass ihr nicht das Empfinden habt.
Es geht ja nicht darum, dass du es erzählen musst, sondern mir geht es ja vielmehr darum, ob diese Art von, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Macht.
Ey, das ist voll die Familienaufstellung hier, ne?
Für dich ist doch schön. Ja. Für dich anstrengend ist, im Alltag.
Aber das meine ich doch.
Im Alltag, genau, ich weiß. Aber das, ich wollte nur noch mal nochmal wiederholen.
Das kostet Kraft, und Kraft brauche ich, um überhaupt den Blödsinn auszuhalten.
Ja, oder so, von jemand anderem.
Ja, aber überwiegend von dir. Also du bist schon der mit der meisten Trefferquote.
Ach komm.
Was das
übrigens
angeht.
Übrigens hat mir jemand einen sensationellen Flachwitz geschickt.
Na?
Pass auf. Wie nennt man das, wenn der Bus überpünktlich gekommen ist?
Weiß ich nicht.
Buskram, perfekt.
Den fände ich sogar ganz gut. Den fände ich sogar ganz gut. Den einzigen Flachwitz, den ich drauf habe, den kopiere ich und klaue den wirklich. Ja? Treffen sich zwei Eintagsfliegen, sagt ihr, ne, also Männlein und Weiblein.
Ja.
So. Sagt er, das Männlein, komm, lass es uns treiben. Sagt sie, nee, ich habe meine Sekunde. Den fandst du wirklich lustig?
Nein, aber ich habe gedacht, ich lache auch Anstand mit. Aber es gab mal einen Witz.
So, können wir jetzt fragen. Wir haben Fragen aus dem Internet.
Ja.
Also, Frage A. Wollt ihr nicht mal zusammen in die NDR Talkshow?
Wer? Sekunde, darf ich auch darauf antworten?
Nein, ich. Das sind Fragen an Tim Melzer.
Steht wo?
Auf dem Zettel.
Achso. Fragen an Tim und Sebastian.
Ja, da habe ich aufgehört. Beim zweiten Teil habe ich aufgehört. So. Lass mich mal bestellen. In welcher. So, haben wir. Könnt ihr zusammen in einer WG leben?
Ich könnte mir wirklich nichts Grauenvolleres vorstellen. Das denn? Nee, ich glaube wirklich. Nee, das wollte ich nicht.
Wieso das denn?
Nee.
Jetzt mal 20 Jahre zurück.
Ja?
Wir beide in der WG, warum nicht?
Ich bin kein guter WG-Mensch. Ich mag es sehr gerne, sehr sauber.
Wer sagt denn, dass ich das nicht habe? Ich habe seit meiner ersten WG, und da waren wir 19, bin ich mit einem Freund zusammengezogen, haben wir uns eine Putzfrau geholt. Mhm. Weil wir gesagt haben, das entzieht sozusagen Konfliktpotenzial.
Meine Mutter sagt immer, wenn man sich eine Putzfrau leistet, dann gehört es zum guten Ton, dass man die Wohnung vorher einigermaßen sauber hat.
Genau.
Wenn die Putzfrau
kommt. Also wir haben ja auch nicht unsere Zimmer aufräumen, sondern nur die Gemeinschaftsräume. Mhm. Damit wir um diese ewige Diskussion eines Putzplans kommen.
Würdest du denn mit mir in eine WG ziehen? Der deutsche Bahn-Nerd, der Freak?
Ja. Also ich könnte mir das gut vorstellen, weil ich dann auch, und das meine ich jetzt gar nicht so, aber das ist ja geil, wenn man einen WG-Partner hat, über den man auch ein bisschen lachen kann. Über den man ein bisschen, also der Ecke und Kante hat, der auch ein bisschen, weißt du, du bist ein bisschen ein Freak.
Das sag ich ja.
So, und dann würde ich sagen, und da ist übrigens hier Sebastian, der ist nett, aber ist nicht ganz sauber.
Ah ja, okay.
Und du bist nicht ganz sauber, das weißt du selber.
Ja, das weiß
ich. Neulich habe ich ihn übrigens am Hauptbahnhof getroffen, da hat er Fotos gemacht vom neuen IT. Mit der neuen Legierung. Ja. So, bla 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 bla. Seid ihr Freunde? Nein, ich bin mit wenigen Menschen befreundet.
Das ist aber schnell.
Was, sind wir nicht? Wir sind keine Freunde.
Ja, so gut.
Ist auch nichts Schlimmes, das wird immer so negativ aufgefasst.
Nein, übrigens, ich glaube, das ist vergleichbar mit, nur weil man Geschwister ist, muss man noch lange nicht befreundet sein.
Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Keine Frage, Lieblingsessen haben wir schon. Was könnt ihr aneinander ernsthaft nicht leiden? Ja,
oh.
Das kann ich sagen.
Bitte. Bitte, sag wirklich mal.
Was ich an dir nicht leiden kann?
Ja, sag wirklich mal. Wirklich, sag, und das lassen wir auch drin.
Manchmal glaube ich, dass du nicht wirklich kritisch zu dir bist.
Okay.
Weil du
vertiefen Sie bitte.
Auf wiederholte Aufforderung und dir die Chance jetzt mehrfach gegeben, den Steffi-Graf-Witz zu revidieren, lässt du ihn stehen und findest rum, obwohl du weißt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und man gewinnt dadurch nichts, dass man weiter drauf rumreitet. Und jetzt denk mal drüber nach.
Mhm.
Was bereust du, lieber Sebastian? Und jetzt sag nicht viele Gastro.
Ich bereue tatsächlich, dass ich mich viel zu spät selbstständig gemacht habe.
Hm? Womit?
Mit dem, was ich jetzt mache, mal als Moderator tätig zu sein. Also mit einem Beruf nachgehen, der mir einfach Spaß macht.
Kannst du denn davon leben?
Ja.
Kannst du davon gut leben?
Ja.
Könntest du damit auch schon eine Familie ernähren?
Ja.
Sehr gut.
Nee, ich moderiere ja viel. Also dementsprechend, ich arbeite ja auch sehr viel und dementsprechend kann ich mein Leben auch ganz gut bestreiten. Mhm. Und ich wünschte, ich hätte es früher gemacht.
Okay, so, wir haben jetzt nicht mehr so lange Zeit, nein, weil Babysitter, nein, wie heißt das? Ja, spät, ist spät. Aber ich bin ganz gut drauf inzwischen von der Tablette. Haben wir hier noch?
Also, pass mal auf, Tim.
Was?
Wir hätten...
Die Fragen an Sebastian.
Ja. Also ich bin...
Wie, aber also gute Frage. Wie hältst du das aus, so oft angeschnaut zu werden?
Ich?
Ja.
Von dir?
Ja.
Also, ich habe lustigerweise, oder gar nicht lustigerweise, ich habe ein sehr kritisches Gespräch in der vergangenen Woche gehabt, wo mir jemand auf eine sehr uncharmante Art und Weise gesagt hat, und ich bitte dich einfach, dass du mich niemals fragst, wer das gewesen ist. Also, du kennst die Person sowieso nicht, aber du fragst ja immer sehr gerne nach, wie ich mir so viel von dir gefallen lassen kann. Und ich glaube, dass mir teilweise Dinge gar nicht so intensiv auffallen, wie sie vielleicht irgendjemand anderem auffällt, weil ich dich in deiner Art und Weise kenne und weiß, dass du jemand bist, der sich gerne gegenpositioniert, um eine Diskussion am Laufen zu haben.
Nächste Frage da haben.
Warum?
Spaß.
Und wie war die Frage überhaupt?
Wie du es aushältst. Nee, und, wie du es aushältst, so oft angeschnauzt zu werden.
Ja, ehrlich.
Oder wie ist das?
Du, für mich, ich finde,
ich habe dich ein einziges Mal angeschnauzt bei Fide Gastro in 2 Jahren. Ein einziges Mal. Nee,
lass mich doch mal ausreden.
Okay.
Und es, ich hätte jetzt gesagt, ich finde, dass es überhaupt kein Anschnauzen ist, respektive die Folge mit Materia.
Was war da?
Ja, das hier, kritische Äußerungen zur Bullerei meinerseits.
Ja, genau. Genau. Das empfinde deswegen ich auch als den einzigen, wo ich angeschnauzt habe, wo du mich aber auch in der Tiefe meines Egos getroffen hast, nämlich mein Baby, der Bullerei und meinen Mitarbeitern.
Hat man
wo
gar
ich
gesagt, nicht gemerkt.
Nee, aber das war so, aber das würde ich sagen. Das ist ja. Einzige, das andere ist was Frotzeln.
Ich nenne es eine Rollenverteilung, eine Dramaturgie des Podcastes.
Mhm.
So.
Und dann soll ich dich unbedingt noch fragen, wie geht's dir im Garten?
Ey, soll ich was sagen?
Du hast keinen Bock mehr, ne?
Ich geb den ab.
Hä?
Ja.
Du gibst den ab, ne?
Das ist zu viel
Arbeit.
Das
war so sicher.
Ja, aber ganz ehrlich,
was?
Ich habe es trotzdem versucht.
Und das finde ich
und
cool.
Ich habe es 1,5 Jahre versucht. Ja. Und ich werde ihm aus Zeitgründen nicht gerecht. Das sind 540 Quadratmeter.
Wie viel?
544 wow. Quadratmeter, die ich bewirtschaften muss. Du hast ja auch Pflichten und Aufgaben, die du nachkommst.
Und ein Gärtner?
Soll ich was sagen?
Ja.
Ich habe im Frühjahr einen Gärtner kommen lassen. Das kam gar nicht gut an.
Kam echt nicht gut an? Nee.
Das macht man nicht.
Auch nicht, wenn du in der Krise bist, also weil du viel zu tun hast gerade. Nach, after Corona.
Das kam gar nicht
ist
gut
das ein,
an.
Ist das einer der Punkte, warum das eher auch dem älteren Semester zugeschrieben wird?
Tja, ich möchte ich mich nicht zu festlegen und da irgendjemand zu nahe treten, aber ja.
Okay.
Ja, also ich glaube, ich werde das mir Gärtchen tatsächlich, ich habe schon mit der Vorstandsvorsitzenden gesprochen, die sagte, einen Schrebergarten gibt man nicht einfach so ab, überlegen Sie sich das gut, ich glaube, ich werde es machen.
Ich finde es gut, also ich finde es nicht gut, aber das sind eben so, wie oft hat man irgendeinen Traum, irgendwas zu machen und dann muss man auch irgendwann mal realisieren.
Es war auch die Zeit damals, bei Covid, im ersten harten Lockdown war das perfekt.
Ja, und dann merkt man irgendwann, dass man es nicht machen kann. Wenn du kein fixes Leben hast, und das ist auch eine der Herausforderungen bei mir, was ich zum Beispiel in Zukunft ändern möchte, eine Rhythmik wie Montag bis Freitag, Wochenende nicht arbeiten, rechtzeitig Feierabend, dass du eben auch eine Art von Wiederholung nachgehen kannst. So, mein größtes Vergnügen ist gerade Laub zu haken.
Laub zu haken?
Zu haken.
Moment, Erde hakt man, aber Laub rächt man.
Oh, Entschuldigung.
Nee, ich frag dich. Also Laub zusammenrechnen, findest du gut?
Es ist, sieht aus wie eine Hake, wie ein Besen, wie so ein.
Ja,
Besen
okay, Ding. Aber du, so.
Ist das ein Rechen?
Das ist ein Rechen.
Entschuldigung, Herr Kleingärtner. Ich bin Neugärtner. Nee, ich nenne das noch Haken.
Noch bin ich Schrebergärtner.
Ich nenne das noch Haken. So, das mache ich ganz gerne, weil es eine Effizienz hat.
Ja,
so,
das stimmt. Da sieht man, was man gemacht hat. So. Sehe ich ganz genau.
Ich habe pflanzen lassen, dass das, die Pflanzen aussehen wie Unkraut, damit ich das Unkraut nicht entdecke, damit ich mich auch nicht um Unkraut kümmern muss.
Ist auch nicht blöd.
Das sind gute Ideen.
Ja.
Und ansonsten für das Rasenmähen tue ich auch noch.
Ja.
Aber dann wird es eng. Also dann muss man wirklich sagen... Wenn
aber wann machst du das denn?
Was?
Das alles.
Ja, mal nachmittags, mal nachts. Also ich habe... Ja, okay. So, wirklich. Ja. Also nicht Rasenmähen, weiß ich, gibt Ärger.
Der neue Nachbar ist da. Der Melzer mäht nachts.
Aber ich mache das. Mach das gerne. Also gerade gestern.
Ich glaube dir das. Ich frage mich nur, wo du die Zeit hernimmst. Also du arbeitest ja wie ein Berserker.
Ja, aber gestern war Sonntag.
Ja, stimmt.
Da habe ich meine Hotpant an, weißt du, so, ich habe meine Jeans kurz abgeschnitten. Das mache ich aus Provokation.
Den Nachbarn so, dass, gegenüber?
Dass die Taschen und der Hodensack rausbaumeln, so wie früher in den 80ern.
Mhm. So, ich wie weiß das, schon. Ja, so. Alles Atze.
Ha? Genau so. Und dann stehe ich da und mache meinen Garten.
Stehst du ein Mann?
Ja, mit Socken und Sandalen. In der Tat habe ich immer Sandalen an. Puschen. Ich habe Puschen an.
Wie? Also,
Puschen, Sandalen ohne Hacke. Puschen.
Ach so.
Ja, was sind Flipflops heißen die.
Du trägst Flipflops?
Also Flipflops nicht zwischen den Zehen, sondern mit so einem Band darüber. Wie heißen die Dinger denn? Sandalen.
Birkenstock.
Ja.
Ja. Ja. So Dinger trägst du?
Ja.
Ach.
Mit Song. Ist geil.
Jetzt, weil Halloween war.
Nein, weil ich das cool finde. Ich finde das ein Trend. Das ist so, warum, weißt du, der Franzose läuft mit so einem Batiston-Hut rum oder hier so einer halben, so einer abgeschnittenen Tomatendeckel. Wie heißt das Ding?
Dingsbums.
Ja.
Ja, warte. Ja. Baskenmütze.
Na, was?
Baskenmütze.
So, und was ist falsch dran, wenn der Deutsche Socken trägt und Socken und Sandalen? Ich halte da nichts.
Ist ja auch nicht aber schlimm.
Aber wirklich gar nichts falsch
dran. Der Berliner macht das nur.
Ist das?
Ja.
Siehst du?
Hier.
Ja.
Was wäre der beste Werbespruch für die Marke Tim Mälzer?
Einzig, aber nicht artig.
Wollen wir die Folge damit beenden?
Ja. Aber schnell, oder?
Ja, der war nicht schlecht.
Aber auch jetzt
da hast
nicht
drauf
so
gewartet.
Ah, eins hier
da hast
nicht
drauf
artig
gewartet.
Nee, warte, wir können ja noch einen. Außen knusprig, innen Geschmack.
Ach komm, das
was?
Gibt's doch alles.
Gibt's schon?
Ja.
Einzig, aber nicht artig, gibt es?
Nee, aber außen Toppets, innen Geschmack.
Ja, außen knusprig, innen Geschmack.
Ja, wusstest du, dass der Gefrierbrand eine Erfindung der Werbebranche ist?
Ja.
Es gibt keinen Gefrierbrand.
Ja.
Hm? Wusstest du.
Hat aber mit meiner Marke nichts zu tun. So, was habe ich noch? Wie könnte ich mich denn noch titulieren?
Man sagt, er habe magische Kräfte.
Wie könnte ich mich denn sonst noch titulieren?
Naja, pass auf, wir machen das jetzt mal wie früher in der Werbung. Ja. Also, wir suchen jetzt erstmal ein Nomen, ein Hauptwort für dich.
Ja.
Also was bist du? Bist du, ist das Stärke, ist das Geschmack, ist das...
Ich sag mal so, das Wort, was mit mir am meisten im Zusammenhang gebracht wird, oder auch wenn Leute versuchen, irgendwie mit mir ein Gespräch zu führen,
gib mir einen Stift,
offiziell bitte. Oder inoffiziell,
ja.
Meine Authentizität.
Das hast du nur Authentizität.
Authentizität.
Okay.
Authentizität.
Gut.
Wird sehr oft nach vorne gehoben.
Gut. Dann nehmen wir das. Was ist das perfekte Tu-Wort, also Verb für Tim Mälzer? Also bist du ein
Macher.
Ja, aber das ist ja kein Verb. Aber ja, es hätte ich jetzt auch gesagt. Macher.
Mhm. Machen.
Macher.
So. Auch viel falsch, muss man sagen, aber erstmal geht es ja nur ums Machen, nur ums Tun.
Ja.
Ich mache auch viel falsch.
Ja, okay. Also
ein Macher.
So gut, sowohl gut als auch falsch, aber du bist ein Macher.
Ja.
Gut. Und jemand, der das authentisch macht.
Ja.
So, und jetzt brauchen wir noch etwas, was das Ganze irgendwie verortet. Also bist du das all night long, 24 Stunden 7? Bist du das nur in gewissen Situationen, bist du der Mann für gewisse Stunden? Bist du...
Das klingt wahnsinnig beschissen.
Ja, ich weiß, aber wir sind Brainstorming.
Ja, okay,
Brainstorming klang Kuhstall auch scheiße und am Ende hieß es Bullerei. Also wann findet diese Marke, die wir jetzt gerade in einem Claim...
Auf dem Tisch.
Auf dem Tisch. Aha, sag mal, haben wir auch versaut. Auf dem Tisch. Authentizität, Macher auf dem Tisch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Du bist ein guter Kunde. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wer ist deine Zielgruppe? Also wen spricht dieses authentische Machertyp, der einfach auf dem Tisch, wie er ist, sich nackig macht?
Ich hab's jetzt schon. Der Jedermann.
Was? Ja, sehr gut.
Was ist der Jedermann?
Ich mache noch als Sternchen der bescheidene Jedermann. Jedermann finde ich nicht schlecht. Find ich
das ist eigentlich
schlecht.
Ganz geil.
Okay, so. Und früher, wenn man ganz faul in der Werbung war, dann gab es eine Seite, die hieß sloganizer.de.
Mhm.
Und dann hast du genau diese Dinge eingegeben und dann da kam wirklich immer Schlimmes raus. Oh, komm,
ja, mal, das finde ich jetzt ganz geil. So lange beantworte ich noch eine Frage. Du kannst das mal kurz nebenbei machen. Also wir versuchen jetzt live nichts zu machen. Neue Trivia-Schläge für Gäste machen. Was ist dein Lieblingslied? Was ist dein Lieblingsessen? Wie geht's im Garten? Wann ladet ihr mal den ... ein?
Wen denn?
lieber Potter mit Tippen essen. Wie geht's dir, Sebastian? Das ist jetzt...
Das interessiert keine Sau.
Gibt es einen Wunschgast, den du hättest, der bislang konsequent absagt, respektive wo wir uns noch nicht getraut haben anzufragen?
Fragst du mich das?
Hm?
Also bei mir ist es nach wie vor Boris Becker.
Aber haben wir den angefragt?
Ja, bei all seinen Managements.
Und?
Ich weiß nicht, was da los ist.
Also ich habe dem nichts getan. Wir sind eigentlich okay miteinander. Weißt du noch, welchen Gast wir als erstes angefragt haben?
Als aller.
Ja?
Aller oder kannst der da war.
Ja. Kannst du dich noch dran erinnern, welchen Gast wir als allererstes angefragt haben?
Ah, das sind wir?
Hm? weiter mal arbeiten, ne, bitte.
nee, sag mal, wer denn?
Frau Merkel.
Stimmt, da Angela Merkel hätte ich gerne.
Wir haben Angela Merkel angefragt. Einmal mal komplett.
Und ich weiß noch, nee, ich weiß noch, was Folge du gesagt hast.
Das Nein haben wir sicher.
Nee, du hast gesagt, ich bin Tim Melzer. Ja. Natürlich ruf. Die gibt's
und,
nicht mehr,
die und die haben das ja richtig bearbeitet, ne? Also es war ja lange.
Das hast du erzählt.
Dass sie es bearbeitet haben. Und die Aussage war, dass sich Frau Merkel, solange sie aktive Kanzlerin ist, nicht zu privaten Dingen äußert.
Ja, und wir sind ja
auch könnten dafür, wir jetzt eine Anfrage
und
stellen?
Wir sind
ist nur noch temporär.
Eigentlich sind wir auch der Podcast, der die zukünftigen Kanzler zu Gast hat.
Hatte schon.
Ja, sag ich ja. Wir hatten Olaf Scholz. Olaf Scholz. Der wird es ja wohl werden.
Ich habe übrigens neulich ein sehr schönes Kompliment davon dafür bekommen, auch für die Haltung. Wir waren ja so ein bisschen semi-zufrieden.
Nee, weil wir dachten, nicht wir. Du.
Ich, okay. Du. Dass wir nicht investigativ oder wie auch immer genug waren und vielleicht auch nicht richtig vorbereitet. Hatte ich zumindest. Aber ich habe neulich einen sehr langen Podcast geführt mit dem Hamburger Abendblatt.
Hier mit Jörg Haider.
Ja, Haider.
Ach, hat das endlich stattgefunden?
8 Stunden lang haben wir aufgezeichnet.
Moment, nochmal. Das sollte doch eigentlich vor Publikum im CCH stattfinden, war das so?
Nee, wir konnten ja aufgrund immer noch weiterer Beschränkungen, also immer noch keine 2G, 3G, haben wir 3 Slots hintereinander gemacht.
Das wollte der aber auch unbedingt.
3 Slots hintereinander gemacht und das Publikum wurde durchgetauscht und die Fragen wurden nicht wiederholt.
Ah, ihr hattet Publikum?
Ja, ein Publikum, aber klein, im Hotel Élysée. Eingeschränkt, Mindestabstand, Überprüfung
3G. Und war gut?
Naja, wir haben 8 Stunden gemacht.
Ja, war gut.
Ja, also wir hatten eigentlich immer nur 1,5 Stunden Slots und dann eine Pause und wir haben einfach durchgelabert.
Ach krass. Also
war wirklich ein sehr angenehm. Also wir haben die eine oder andere Frage auch mal wiederholt, aber es war grundsätzlich sehr, sehr spannend und der hat sich sehr wohlwollend über unseren Podcast mit Herrn Scholz ausgelassen. Der sagte, es war, was war gut. Er mochte die Haltung, er mochte die Art und Weise des Fragens und er mochte, und das sagte er irgendwie, er kennt ihn ja auch länger schon aus Hamburg, er mochte, wie er auf uns reagiert hat. Er sagte, es war bemerkenswert. Das war mir nicht so klar.
Ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, ich weiß das noch wie heute, warum du so, pikiert und...
Nicht pikiert, ich dachte, ich käme ein bisschen dümmlich rüber.
Nee, fand ich gar nicht.
Okay, gut.
Hier, also
das hättest du mir auch mal sagen können, dann hätte ich 2 Jahre ruhiger
geschlafen. Wir sind jetzt bei Sloganizer.
Ja,
also,
Sloganizer.
Person, Firma, Produktname, Tim Melzer.
Ja, Person, ja.
So, Adjektiv.
Mhm. Authentisch. So.
Wir haben leider nur noch einen einzigen Platz bei uns im Restaurant frei. Das ist der authentisch.
Kannst du dich bitte
noch auf den
Slogan?
Ein Verb.
Machen.
Ja, machen. So.
Oder tun. Tu-Wort.
Jetzt gibt's hier so ein Coin. Ja. Einwurf.
Ja.
Tim Melzer. Hm. So authentisch wie das Gewissen. Verlangen für die Ewigkeit. Ja. Das ist dein Claim, der hier rauskommt. Finde ich
noch
gut.
Ein?
Ja. Das Glück kommt zu dir mit Tim Melzer. Ein authentisches Vergnügen. Was für eine Scheiße.
Mhm.
Eleganz, die bezaubert. Machen mit Tim Melzer. Das ist alles Mist.
Ja, das ist eine App.
Hier, Tim Melzer, der authentischste Quatsch des Jahrtausends.
Die App kann eingestampft werden. Die macht gar keinen Sinn. So, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du mich aus meinem kleinen Stimmungsloch rausgeholt hast. Aber mir ging es ja gar nicht schlecht. Also ich war nur sehr müde. Jetzt geht es mir wieder sehr, sehr gut.
Naja, ich
fand das relativ kurzweilig. Ich finde, wir sind uns näher gekommen. Wir haben uns gegenseitig geöffnet. Wir haben die Öffentlichkeit dabei teilhaben lassen. Eine Art von Aufstellung. Wir waren sehr deep. In einigen Momenten waren wir sehr deep und offen zueinander.
Trotzdem muss ich sagen, ich hoffe, dass die Leute nach der 25 Minuten noch dran waren, weil der Anfang war ja doch ein bisschen schleppend heute, ne?
Ja, es war ein bisschen seltsam.
Ja, fand ich auch. Aber war ein bisschen seltsam, ne?
Aber ich glaube, es war wirklich, weil ich müde war und kränklich.
Glaube ich auch.
So kränklich.
Ja.
Ein bisschen so, es war einfach nicht da. Das ist einfach, manchmal ist es auch die Erschöpfung.
Ja.
Man sehe es mir bitte nach. Man ist halt nicht immer eine Tüte Konfetti.
Ich habe zum Schluss...
Aber, was ich machen kann, ich kann mich zusammenreißen. Weißt du?
Ja. Du bist leidensfähig.
Übrigens auch einer der Sätze, die ich am meisten hasse, weltweit.
Reiß dich doch mal zusammen.
Ich bin doch schon ganz verknotet. Da kann ich direkt zuschlagen. Ja.
Hier.
Das waren so die von früher, die 80er. Reiß dich jetzt zusammen. Ich bin doch schon ganz verknotet. Da kann ich direkt zuschlagen. Piep ich oder piepst du?
Nee. Ja, als allerletztes möchte ich dir noch eine kulinarische Idee mitgeben, die ich hatte.
Hm?
Ich habe noch eine kulinarische Idee für unser Band. Und zwar ein Burger, den du in der Bullerei kreieren lässt. Und das ist dann der Hamburger Grand Royal TS. Wegen Tim und Sebastian.
Ah! Hier habe ich gehangen. Ja, der ist gut.
Machst du das?
Warum?
Das wird ein Verkaufsschlager. Das ist der Fiete Burger TS.
Ja, ist gut. Aber hast nichts von, ne? Das ist mein Restaurant.
Nein, das will ich nicht.
Du darfst nicht deine guten Ideen so verschleudern.
Nein, das ist ein Geschenk an mich, an dich. Das ist ein Geschenk von mir an dich.
Du machst mir ein Geschenk.
Komm, Tim, der Fiete Burger TS.
Nein, der war toll.
Denkst du drüber nach?
Denke ich drüber nach.
Ganz ehrlich?
Versprochen.
Mit Sebastian?
Ich werde gucken, ich werde meine Rechtsabteilung losjagen, ob man das darf oder ob man dann gleich in den Knast kommt.
Okay.
Die sind ja manchmal rigoros.
Ja, wir wollen an der Stelle noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Es wird eine Weihnachtsausgabe von Fiete Gastro geben im Rahmen der Weihnachtsleserei. Und da werden wir auch, also wer möchte, kann da vorbeikommen, vor Publikum.
Ja.
Und zwar am 2. Advent.
Ja.
Das ist jetzt eventuell nicht die beste Idee, weil jetzt kriegen wir vielleicht die Bude eingerannt, vielleicht kommt auch keine Sau. Aber ich glaube, man kann so viel sagen, wir haben an Gästen, Tim, ja, diesmal, glaube ich, werde ich es dir vorher nochmal erzählen.
Musst du.
Wir haben an Gästen, also wir haben einen Hauptgast, der oder die oder wer auch immer, sowas für Weihnachten steht wie keine Zweiter oder keine Zweite.
Den Nikolausi!
Wir werden haben...
Den Nikolausi, komm!
Weißt du, was ein Cameo-Auftritt ist?
Ja, natürlich.
Das
ist meine große Leidenschaft.
Wir werden Cameo, hattest du mal bei Max Giesinger im Video, das fand ich sehr gut.
Ich habe oft Cameo-Auftritte
schon gehabt. Das fand ich sehr gut.
Schon sehr oft.
Ich finde das die eigentliche Huldigung eines Stars.
Finde ich auch.
Ne?
Weil du musst ja in einer Sekunde musst du ja sozusagen liefern.
Das finde ich schon gut.
Ja. Cameo ist geil.
Wir werden viele Cameo-Auftritte haben.
Ja?
Viele Cameo-Auftritte haben.
Ja, geil.
Bo wird live auf der Bühne das Intro performen.
Perfekt.
Das wird richtig, richtig gut.
Perfekt.
Und, so viel kann ich sagen, es wird sehr, 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 sehr musikalisch.
Oh, wie geil.
Weil wir ja auch Kinder zu Gast haben im Publikum. Also insofern am 2. Advent, das ist glaube ich der 5. Dezember, wird es eine Fiete Gastro Sonderausgabe geben.
Wow. Leider kein Eintritt, sondern First Come, First Serve, ne?
Ja.
Oder wie heißt das?
Ja, ich finde es auch immer komisch, aber es heißt so, First Come, First Serve.
Ja, okay. Ja. Heißt nämlich, dass wir eigentlich eine Politik verfolgen, dass wir sagen, kein Eintritt, oder will das OMR anders machen? Weil die müssen ja den Shit auch bezahlen. Also wir machen wirklich ein normalerweise Weihnachtsspecial und Live-Podcast sind zwei Dinge, die schwierig sind.
Finde ich auch.
Oft hängen die gewaltig.
Finde ich auch.
Aber in der Planung, als wir zusammensaßen, fand ich zum Beispiel, hast du meine Qualität erkannt.
Oh ja, das stimmt wirklich.
Also und da mit welcher Leidenschaft ich auch vorgehe und sage, nee, das reicht mir nicht.
Finde ich auch.
Wir müssen tiefer gehen, wir müssen mehr arbeiten. Wir
schwer beeindruckt.
Das ist ein besonderer Moment, wir müssen auch liefern.
Musst du aber natürlich auch erklären, die Leute waren ja nicht dabei.
Nee, musst du jetzt, kannst du nachher.
Dass ich wirklich mir gewünscht habe, wir hätten öfters gemeinsam die Zeit, kreativ zu arbeiten, weil ich wirklich, Ladies and Gentlemen, begeistert war, wie viel kreatives Know-how in, hast du einen Zweitnamen?
Nein.
In Tim kein Zweitnamen Melzer freigelegt wird, wenn er denn die Zeit hat.
Ja.
Und um das Missverständnis nochmal aufzuklären.
Wie ich kuratiert und inszeniert habe.
Ja, kuratiert, trifft.
Wie wir durchgegangen sind, wie wir Spannungsbögen.
Und dann wollte ich gehen und hast du gesagt, nee, wir sind jetzt gerade so drin, wir machen weiter. Ja. Das fand ich auch gut.
Ja.
Da hast du mich beeindruckt.
Den letzten Meter gehen.
Das war der Moment, wo ich dachte, schade, dass er keine Frau ist. Und weißt da du, ist
zweifacher Fernsehpreisträger wird man nicht durch rumsitzen.
Nee, das wird man nur, wenn man despektierliche Äußerungen über die Brüste von Barbara Schöneberger macht.
Da kopiere ich auch gerade jemanden, Jim Carrey.
Mhm. Fragst du mich, guckst du mich gerade an?
Nee, weil
ich wüsste, wer Jim Carrey ist.
Naja, aber der kommt halt rein,
hallo,
und hält eine Laudatio und sagt, jetzt muss ich überlegen, welcher Preis das ist. Golden Globe.
Mhm.
Und er sagt, hallo, mein Name ist Jim Carrey und ich bin zweifacher Golden Globe-Gewinner. Und das fand ich einfach so geil,
gut,
dass er einfach sagt so, ja, Motherfucker, ich bin's irgendwie so und muss dabei halt auch so lächeln, weil es ist natürlich auch so eine gewisse Eitelkeit dahinter.
Ja. Weißt du, wer mir wirklich leid tut?
Ja.
Wer mir wirklich, wirklich, wirklich leid tut? Alec Baldwin.
Na bitte, das Thema möchte ich nicht aufmachen. Da können wir uns nicht reinversetzen.
Er tut mir einfach leid, der Typ. Grauenhaft. Ja,
also daran können Seelen zerbrechen. Und das glaube ich wirklich.
Das glaube ich auch.
So, das ist grauenhaft. Ja. Das ist eine Koinzidenz von Scheiße, wie Scheiße nur Scheiße sein.
Lass uns kurz noch aufklären.
Aber nochmal mehr Leid an der Stelle auch. Und das ist mehr, ist vielleicht auch falsch. Es ist auch jemand gestorben.
Ja, natürlich.
Wird oft vergessen.
Alles.
Wird
ja, vergessen. Um Gottes Willen.
Also, da ist eine Familie.
Alles.
Das ist so dieser Haufen, also niemanden als da, aber das ist einfach, Gott hat der Haufen, da hat der liebe Gott da einen Haufen gemacht.
Ja, ne? Kann man gut so sagen. Ja,
hat der einen Haufen
gemacht. Warum?
Warum? Also da ist wirklich die große Frage, warum?
Ja.
Warum? Das ist nicht mit nichts zu erklären. So, schöne Worte hast du hinten rausgefunden. Jetzt sind die Leute alle richtig gut drauf.
Ja, wir wollen noch damit kurz aufräumen. Mhm. Das Foto von dir und Paul Ripke ist nicht entstanden als Gast hier im Podcast, weil es ganz viele Leute geschrieben haben, oh, Paul ist bald hier. Aber Mann. Wir wollen, du hattest mit Paul neulich in der Bullerei ein Foto gemacht mit seinem
Wein.
Hä?
Mit seinem Wein.
Wein, genau. Ja. Parisling. Mhm. Aber ich glaube, der wäre kein schlechter Gast. Vielleicht werde ich mich für 2022 mal um Paul Ripke kümmern und ich habe mir gedacht, vielleicht mit dem 30-Acker zusammen. Das ist doch ein Wein, den du gerne magst.
Also ich muss ja sagen, du warst ja neulich mit mir auf einer Feier, auf einer privaten Veranstaltung und hast mich richtig genervt, weil du Fotos gemacht hast.
Das habe ich dir,
Ja, du hast mich richtig genervt, weil ich gedacht habe, Alter, wir sind im privaten Moment. Mach doch bitte keine Fotos.
Ach, Tim, das Foto habe ich für dich gemacht, ja, weil ich den Moment gesehen habe.
Ja, genau.
Das war ein Foto, nicht Fotos.
Und jetzt habe ich das Bild gekriegt von dir und ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass du dieses Bild geschossen hast.
Ist so.
Ich werde das wahrscheinlich dieses Bild auch sogar mal posten.
So, pass auf, Tim, dann will ich eine Sache hinten raus jetzt sagen.
Ja, und da muss ich sagen, aber da sehe ich wirklich aus, krass.
Ich habe mich geärgert, dass ich nicht drauf gekommen bin, was du geschrieben hast.
Aber ist krass.
Ja, ist wirklich, ja. Ja, ja. Gott, was für ein Insider-Gelaber. Ich möchte.
Nee, wir posten das.
Ja, ich möchte.
Und dann, wir sagen jetzt nicht wer und dann sollen die mal sagen, mit wem die, naja, sozusagen, mit wem ich da.
Ich möchte hinten das raus. Ist krass. Ich möchte hinten raus eine Sache sagen, ja. Weil eigentlich trifft es auf den Punkt. Ja. Du musst aufhören, mich falsch einzuschätzen. Ich habe dieses Foto nicht aus irgendwelchen Gründen in dem Moment gemacht und ich habe auch keine Fotos von dir geschossen, keine Fotos, sondern ich habe diesen einen Moment und darum geht es. Da, hier, hallo, darum, Tim, darum geht es. Darum geht es. Ja? Schätz mich ab heute einfach mal richtig ein. Hm. Und mit diesen Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren, verabschieden sich Richard David Brecht in Form von Tim Mälzer und Markus Lanz in Form von
Worüber
Tim Mälzer.
So?
Und
Worüber reden
die? Nee, die treffen sich, also die, ja. nicht vis-à-vis, ja, ja, die sind ja. Nicht so cool wie wir,
ja.
Sondern Herr Brecht sitzt bei sich zu Hause und sagt immer, wenn Markus Lanz fragt, na, wo erwische ich dich gerade? Du, ich bin zu Hause. Ich sitze in meinem Kämmerlein. Warte auf die Frage, Markus, dass du mich fragst, wie geht's dir denn? Was geht in dir vor? Mhm. So, und das ist eigentlich das Konzept. Was geht eigentlich in dir vor? Und dann reden die beiden über mehr oder weniger ein Hauptthema, unterbrechen sich ständig gegenseitig. Das
Hast
aber
du
auf
das
eine
Gefühl,
sehr
dass,
sympathische
sie da dass sie wirklich Meinung zeigen, ne?
Oh ja.
Okay, gut.
Gerade Folge 9. Gerade die Folge 9.
Geht worüber?
Corona. Impfen.
Oh, schwierig. Gut.
Brecht.
Ja.
Kontra,
ja.
Also nicht gegen die Impfung, sondern dass man niemanden dazu zwingen kann. Und Fall Kimmich zeigt ja eigentlich ganz gut, dass hier gerade eine Sau durchs Dorf gehetzt wird, die eigentlich gar nicht hetzenswert ist.
Mhm.
Und Lanz hat eine sehr straighte Kontra-Meinung. Ich mag den Podcast gerne.
Finde ich gut, Hör ich mir dann mal an.
Ja, den Lanz können wir mal einladen. Da hast du doch bestimmt Beziehungen.
Ja.
Hol doch mal den Lanz her, das fände ich mal gut.
Ja, kann ich.
Ja,
muss
dann
nur sagen. Ich dachte einfach, du willst niemanden haben, der dir intellektuell überlegen ist.
Gott. Ja? Also, da also, würde eine Ausnahme machen.
Der dich mal ganz kurz an den Moderationslocken riechen lässt.
Ja.
Obwohl, er ist ja kein Moderator, ne? Oder ist er Moderator? Was ist ein Moderator?
Klar.
Können wir das. So, tschüss.
Ja, ein Moderator. Was? Tschüss.
Tschüss.
Hier, bist du. Nee, letzte Frage. Letzte Frage. Ja. Bist du bei Wetten, dass jetzt eingeladen?
Nee.
Der lernt es nicht. Tschüss.
Naja gut, aber da muss man auch sagen, also da wäre ich jetzt wirklich gerne eingeladen. Wirklich gerne. Aber einfach nur, weil das meine Achillesferse ist. Die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die ich nie besuchen durfte. Oft eingeladen, oft ausgeladen. Jetzt gibt es nochmal, aber ich glaube ja, dass die Füße nicht stillhalten können und es wird ein Remake geben.
Glaubst du? Ja, dann soll dein Freund Joko dich mitnehmen.
So, da sind die, wie ist der da?
Ja.
Der ist da?
Joko und Klaas sind da. Helene Fischer ist da, Udo Lindenberg ist da.
Na gut, also Helene Fischer ist überall. So, die hat gerade eine Platte, das ist Promo. Joko und Klaas sind gerade überall. Thomas Gottschalk ist gerade überall.
Der moderiert. So.
Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, das ist neu, weil ich weiß nicht gerade, ob der was macht. Und jetzt, wen gibt's noch, der überall ist? Das wäre ich. Und vielleicht, um da auch mal einen Platz freizulassen für irgendwas Flexibles, Spontanes, muss man sagen, da weiche ich gerne. Obwohl ich gerne dabei wäre.
Ich finde ehrlicherweise, Heino Ferch ist mit dabei.
Gut, guter Typ.
Ich gucke jetzt hier gerade.
Wer ist denn von den International?
Frank Elstner ist dabei.
Sehr geil.
Finde ich auch gut.
Ja, ja.
International, also klar, Hunziker ist mit am Start. International sehe ich hier gar nichts. Aber sind am Start.
Oh, das ist fett. Gut.
Lindenberg, habe ich gerade schon gesagt. Das war's. Helene Fischer.
Da habe ich auch nichts zu suchen. Weißt du, weil in der Runde wäre ich wirklich.
Hailey Berry.
Wer?
Hailey Berry.
Hat die irgendwas gemacht gerade?
Nee.
Die ist vor 10 Jahren mal aus dem Wasser gelaufen.
Hat sie aber gut gemacht. Und davon auch, das würde ich mir sagen.
Ja, aber die hat auch eine sehr gute Schauspielerin, nur das Akute fehlt mir gerade. Da muss ich aber sagen, in dieser Gästeschar, die ich alle ja, die meisten davon kenne ich sogar, und bin ich aber einer der wenigen Punks. Ich bin halt unberechenbar bei sowas. Und das weiß der. Deshalb darf ich nicht kommen.
Meinst du?
Ja. Nein, ich mache mich gerade interessanter, als ich bin. Ich muss so eine Ausrede haben,
weil
ich
nicht. Wann werden wir ausgestrahlt? Übermorgen. Vielleicht klappt es noch.
Nein, das ist Anfang Oktober, ne? Nee, was haben wir denn für Monat jetzt? November.
Ist Anfang Oktober.
Wow, da hänge ich. Ich hänge einen Monat. Du hängst
einen Monat hinterher. Also es wird höchste Zeit, Schluss zu machen, also hier mit der heutigen Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und nicht direkt schreiend mit den Armen über dem Kopf weggelaufen
bist. Kannst ja nichts dafür. Wer war denn krank jetzt?
Naja, sie kommt ja noch. Sie kommt ja noch.
Okay.
Und die ist super.
Cool.
Also.
Tschö mit Öl, sag ich.
Wir singen. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, Schicke Mucke, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.